Auenland FM.
Guten Abend, liebe Maria.
Guten Abend, lieber Tobias.
So, da ist es auch schon. Der erste Monat ist schon durch. Weihnachten steht praktisch vor der Tür.
Nur noch 365 minus ja. 31 plus 2 Tage.
Genau. die Magnolie blüht auch schon. Also der Frühling lässt auch nicht mehr lange auf sich warten. Geht's dir gut?
Ah oh, ja, doch. Und dir?
Ja, so langsam kommt Ruhe ins Leben. Das ist auch mal zur Abwechslung ganz angenehm.
Ach, Ruhe, Entspannung, das kenne ich gar nicht.
Ja, ich auch nicht. Deshalb hast du mir auch extra Sonderhausaufgaben aufgegeben.
Ja, also kann ich mal spoilern. Wir werden heute einen Gast haben und da wollen wir ja vorbereitet sein.
Jawohl. Aber bis es soweit ist, würde ich sagen, lass uns mal einen Blick auf unseren jeweiligen Tee suchen, weil auch ich habe mir heute, auch wenn das Wetter ist, also bei uns, wir hatten hier heute irgendwie 15 Grad.
Was?
Ja, wir haben... Wir haben mit dem Balkonkraftwerk knapp 4 Kilowatt Strom erzeugt. Das ist also hier eigentlich nur so gefühlsmäßig wäre das jetzt hier kein Teetag, aber ich dachte mir, komm, ich habe jetzt so häufig gecheatert. bei mir gibt es heute ein Joggers Tee.
Aha.
Zutaten sind Zitronengras, Zitronenverbene, Hibiskus, Melisse, Orangenschalen, alles aus ökologischem Anbau.
Klingt sehr gut.
Ich bin sehr gespannt.
Vor allem Zitronenverbene ist schon auf meiner Top-Liste der Tee-Ingredienzen.
Ich muss ja gestehen, obwohl ich gerne koche und viel würze, ich kann mir da aktuell so überhaupt nicht. Ich habe da irgendwie gerade so ein schwarzes Loch in meinem Kopf.
Ich habe auch keine Ahnung, wie das Ding aussieht, aber ich weiß, wie es schmeckt.
Okay. Was gibt's denn bei dir Schönes?
Bei mir gibt's heute sehr passend einen Tee namens Blütenliebe.
Oho.
Und da ist drin Hibiskusblüten, Süßholz, Fenchel, krause Minze, Kamille, Zimt, Ingwer, Kardamom, Rosenblüten, Anis, Gewürznelken, Pfeffer. Auch aus biologischer Landwirtschaft.
Also im Prinzip einmal durch den Kräutergarten.
Enthält Süßholz. Bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden.
Ja, dann hoffe ich mal, dass es eine ruhige Folge wird für dich.
Und dass wir kein Süßholz raspeln.
Ja.
Erste Münze fürs Phrasenschwein.
Definitiv. Dann würde ich sagen, lass mal loslegen.
Ja.
Wir haben ja viel auf der Uhr. Und dann gehen wir als erstes natürlich zum Feedback.
Ja, wir haben bei Blue Sky einen Kommentar von Giftspritze bekommen. Bin erst bei Minute 20, möchte aber gerne schon mal wissen, wo es die Tickets für die Natur- und Wesen-Live-Shows gibt.
Ja. Müssen wir nur mit Kleidkotter noch besprechen.
Ja, oder vermutlich auch mit dem Tolkien Estate. Ja.
Nicht zwangsläufig, wenn es ja eine Lesung ist, die daraus beruht, wird das kein Problem sein. Weil der Autor
also,
kann...
Kleckotter? Bald auch in eurer Stadt.
Ja. Und WWK, also ich möchte auf jeden Fall, Traum ist dann in Berlin die Waldbühne einmal voll kriegen.
Ja, also mindestens voll. Also ich denke schon, Zusatzshow ist auch wichtig.
Genau, dann wegen Ausverkauf dann doch ins Olympiastadion wechseln. ja gut, bevor wir hier vollkommen abheben. wie war das noch mit dem Feedback, dass du, uns hat jemand, glaube ich, eine 2-Sterne-Bewertung gegeben. Also nein, das ist ja schon eine Frechheit.
Wir sind zu witzig. Oh, sorry, nicht wir. Ich bin
genau,
zu witzig, Tobias.
Du bist zu witzig.
Ich bin einfach zu witzig.
Ja. Ich find's gerade nicht. Du hattest es mir doch geschickt.
Ja, ich habe es dir geschickt.
Ich schau mal ganz kurz, wo habe ich die Maria da? Schade, zu albern. Ich finde die Zielsetzung und den Ansatz des Podcasts sehr gut. Tobias versucht stets etwas Ernsthaftigkeit in der Ausführung zu bringen. Nur leider ist Marias kindliches und übertrieben wirkendes Gelache derartig störend, dass ich in Folge 2 abbrechen musste. Wirklich schade, ich hätte euch gerne weiter zugehört.
Es ist wirklich unfassbar traurig, dass diese Person uns verlassen hat. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie traurig ich darüber bin, dass diese Person nicht weiter unsere Folgen hören möchte. Es ist wirklich ein Verlust für diesen Podcast.
Ja, sehr schön bei dem Screenshot, den du gemacht hast, da sieht man eine andere 5-Sterne-Bewertung mit Danke für 40 Stunden. Und vor allem liest man dann unten drunter, man sieht nicht den ganzen viel Zusammenhänge. Dank der Aha-Momente, danke, danke, danke. Also da, na, aber wie so häufig, man kann es nicht immer allen recht machen.
Das tun wir ja auch nicht. Wir machen zum Beispiel nur Leuten recht, die gerne auch mal ab und zu albern sind.
Ja, aber es hat ja auch, glaube ich, jemand mal generell geschrieben, dass hier die Ernsthaftigkeit in diesem Podcast zu wünschen übrig ließe und man sich deshalb lieber die Folgen bei den Kollegen von Tollkühn anhören sollte.
Der seriöse Podcast.
Genau, und als ich das Max und Ramon erzählte, ich glaube, das war auf einem der Tollkühn-Tage, da ist er erst mal schallend ins Gelächter ausgebrochen. Und meint, ja, nee, ist klar, wir und seriös. Da hat jemand die Beschreibung nicht verstanden. Also hier nochmal der Hinweis, bewertet uns gerne auf der Plattform, wo ihr uns hört. Das ist bei Spotify möglich, das ist bei Apple möglich, das ist bei YouTube möglich. Das ist eigentlich fast jeder Player hat mittlerweile auch die Möglichkeit, Folgen zu bewerten. Tut euch nicht weh, gibt uns irgendwie so ein bisschen gutes Gefühl, das zu sehen, kostet euch nichts. Und hilft vielleicht den ominösen Algorithmus, uns besser zu verstehen und anderen Leuten dann auch vorzuschlagen.
Ich weiß nicht, ob ich mehr Zuhörende haben möchte, aber das ist ein anderes Thema.
Tja, die 100.000 müssten geknackt werden, wenn du...
Ja, die Waldbühne ruft.
Genau, wenn du die Waldbühne haben möchtest. Ich wollte aber eigentlich das von Katrin gerade vorlesen. Liebe Maria, lieber Tobias, wie gut, dass ihr euch wie die Wala Melkor widersetzen konntet und diese schöne Folge hören durften. Vielen Dank für die interessanten Einblicke, auch an Talanda für den Einblick in die Welt der griechischen Götter. Bei der Vorbereitung auf die Hausaufgabe ist mir übrigens aufgefallen, dass Melkor auch damals bei Folge 6 zum Kapitel vom Erwachen der Elben und von Melkors Gefangenschaft und von Thingol und Melian seine Finger im Spiel hatte und die Aufnahme auch aus gesundheitlichen Gründen verschoben werden musste. Er hat also wirklich etwas gegen diesen Teil seines Lebens. Sehr cool.
Mittlerweile wird es schon ominös.
Man könnte schon fast so einen Running Gag hochsterilisieren.
Ja, also bisher ist bei dieser Folge noch nichts schief gegangen. Also
Ich habe sogar die Zusatzaufgabe geschafft. Also ich möchte jetzt, ne, ich klopfe mal lieber schnell auf Holz.
Ja, was Tees könnten umkippen und ja. Ich schiebe mein Thema ein bisschen weiter weg von der Tastatur.
Ich habe mir bewusst 4 Ersatztastaturen hier hingelegt, 2 Zusatzmäuse und 3 Laptops. Das heißt, wenn es müsste wirklich mit dem Teufel zuging, aber wir wollen ihn jetzt auch nicht heraufbeschwören. Mach mal lieber mit Martin weiter.
Martin schreibt, Moin, liebe Maria und lieber Tobias. Ich hoffe, ich bin noch nicht zu spät für die Abgabe. Noch viel wichtiger ist allerdings, dass es euch beiden gut geht. Ihr beiden scheint doch recht beschäftigt zu sein. Firmengründung, Verträge, etc. Auch wenn die Rahmenbedingungen der letzten Folge scheinbar nicht so gut waren, ist doch wieder eine tolle Folge zustande gekommen. Auch das Gespräch mit Talanda war interessant. Vielleicht kann man in zukünftigen Folgen weitere Experten neben euch beiden natürlich für Gespräche gewinnen. Ja, Martin, wir sind ja in, wie sagt man, in...
freudiger Erwartung.
In vorauseilender Erfüllung sind wir dir vorausgeeilt und haben uns einen Experten für die heutige Sendung eingeladen, auf den wir, wie gesagt, gerade warten.
Ja.
Und ja, mal schauen. Es könnte auch eine Stelle sein, in der Melkor seine Finger einsetzen könnte. Aber mal schauen.
Dann schrieb der liebe Andreas eine etwas ausführlichere Nachricht.
Ein bisschen.
Liebe Maria, lieber Tobias, nachdem ich gestern versucht habe, eine Rezension über mein Handy zu schreiben und nach einer gefühlten Stunde, da ich auf dem Handy nur langsam tippen kann, anstatt auf Abendessen, auf Absenden, auf Abbrechen getippt habe.
Hast du Hunger, Tobias?
Ja, ich habe Hunger. Ich habe heute gegessen und ich warte nur auf das Ende dieser Folge, weil dann warten saftige Burger und Pommes auf mich.
Oh, ich will auch.
Ja, habe ich nun meinen Laptop auf den Schoß und denke mir, dass ihr mir heute nicht so leicht entkommen könnt. Nach dieser Drohung, die hoffentlich keine strafrechtlichen Konsequenzen mit sich ziehen wird, will ich es nun versuchen und ich schreibe absichtlich versuchen, denn ich weiß nicht, wie ich euch für eure Mühen danken soll und kann. Ich bin knapp 45 Jahre alt und seitdem ich ein kleiner Junge war, weil ich eine Lese hatte. Ich weiß noch, dass es mit den Büchern von Karl May, und dass ich dann in der Pubertät nicht genug von Stephen King bekam. Mein Geschmack änderte sich mit den Jahren und ich las Umberto Eco, Thomas Mann, Hermann Hesse, Jules Verne, Günter Grass, Tolstoi, Dostojewski. Danke. Goethe, Schiller, Peter Handke, ab der Abiturzeit dann auch noch Franz Kafka und viele andere mehr. Sodass ich mich schon damals eine kleine, aber ansehnliche Bibliothek zusammengekleistert hatte. Zu meiner Schande muss ich aber zugeben, dass ich bis zu meinem 20. Lebensjahr nichts von Tolkien gelesen hatte. Ich kaufte mir den Herrn der Ringe im Jahr 2000, als ich erfuhr, dass bald der Film, ich wusste damals noch nicht, dass es eine Trilogie sein würde, bald in den Kinos kommen würde. Die Übersetzung war von Krieger und ich weiß noch, dass mich die Geschichte zwar fesselte, mir jedoch der Erzählstil oft nicht wirklich gefiel. Ich las das Buch und begnügte mich die nächsten 20 Jahre damit, die Filme wieder und wieder zu sehen. Im Jahr 2020 kaufte ich mir dann den Hobbit, doch innerhalb von 2 oder 3 Tagen hatte ich das Buch gelesen. Ich recherchierte und bestellte mir die Lederausgabe vom Herrn der Ringe in der Übersetzung von Margarete Caro. Ob es die Übersetzung war oder einfach die verstrichenen 20 Jahre, ich kann es nicht sagen, aber dieses Mal verschlang ich das Buch. Noch bevor ich es zu Ende las, bestellte ich mir die Lederausgabe des Silmarillions, welches ich auch las. Dann kaufte und las ich die Nachrichten aus Mittelerde. Weiter ging es mit Lúthien und Beren. Beren und Lúthien heißt das Buch doch, oder?
Glaube ich schon.
Den Kindern Hurins und den Fall Gondolins und dem Untergang Númenors. Schließlich las ich auch die verschollenen Geschichten. Das gefährliche Königreich, König Arthurs Untergang und eine Biografie Tolkiens, während ich im Buchregal noch Natur und Wesen von Mittelerde stehen habe, indem ich manchmal etwas nachschlage und die historischen Atlas von Mittelerde, den ich selten in die Hand genommen und aufgeschlagen habe. Diese Bücher habe ich nun 2-mal gelesen, den Hobbit sogar 3-mal und ich lese gerade zum 3. Mal den Herrn der Ringe. Nach meinem ganzen Geschwafel komme ich nun zu euch, denn auch mit dem Podcast habe ich erst vor kurzem begonnen. Ich weiß ja gar nicht, wie ich euch gefunden habe, durch Zufall oder durch einen Link. Auf jeden Fall fing ich an, euren Podcast zu hören. Doch war für mich das Hören von einem Podcast gleichbedeutend damit, dass es eine Vorbereitung zum Schlafen war. Am Anfang hörte ich euch also täglich für ein paar Minuten, bis ich einschlief. Mit der Zeit kamt ihr mir aber immer näher. Ich begann damit, euch auch während des Tages zu hören, meistens, wenn ich die Hausarbeiten und so weiter erledigte. Ich hörte immer konzentriert zu, lachte, wenn ihr über etwas lachen musstet und regte mich über negatives Feedback auf. Ihr habt es also nicht nur geschafft, Wissen zu vermitteln, sondern es so zu vermitteln, dass es richtig Spaß macht, euch zuzuhören. Als Deutschlehrer kann ich euch versichern, dass es 2 verschiedene Paar Schuhe sind, etwas zu wissen und dieses Wissen vermitteln zu können. Und ihr beide habt es einfach drauf. Sobald ich also wieder bei den Anhängen bin, fange ich mit eurem Podcast noch einmal an. Beginne die Folgen über die Anhänge zu hören und mache dann mit dem Silmarillion und später mit den verschollenen Geschichten weiter. Wäre ich reich, würde ich euch ein paar Millionen abgeben, sodass ihr nie wieder arbeiten müsstet und 8 Stunden lang täglich Podcasts über Tolkiens Büchern aufnehmen könntet. Es kommt ein teuflisches Ich möchte euch noch einmal von Herzen für eure Mühen danken und an euch appellieren, macht weiter. Es gibt Menschen, die ihr wirklich glücklich gemacht habt. Andreas.
Oh.
Ja.
Wie schön.
Machen wir doch sehr gerne.
Auf jeden Fall. Also Andreas, sobald du irgendwann mal bei dieser Folge angelangt bist, vielen Dank für den netten Kommentar. Und, wir bemühen uns stetig und redlich weiterhin gute Folgen zu machen.
Und ein Buch ist mir aufgefallen, hat er nicht aufgelistet, das sind Tolkiens Briefe. Auch da hätten wir einen Podcast zu, allerdings nicht mit Maria und mir, sondern mit Annika und mir.
Werbung.
Genau, Schleichwerbung für die anderen Tolkien-Podcasts, die wir produzieren. Und wenn du noch was zum Einschlafen brauchst, dann empfehle ich dir einfach Einschlafen in Tolkiens Welt. Dann kannst du einfach beim Einschlafen noch ein bisschen Tolkien genießen und alles ist gut.
Okay, dann haben wir noch von Florian in Discord eine Nachricht bekommen. Ich freue mich auf die Besprechung der Übersetzung, denn die ist stellenweise unschön bis schlicht falsch. Wir haben auf dem Tolkien-Discord Verschollene Geschichten 1 Kapitel für Kapitel besprochen und fast jedes Mal war irgendwas mit der Übersetzung. Zum Beispiel werden Fae und Fairy beide mal als Fee übersetzt. Dabei sind Fays Wesen, die mit den Valar gekommen sind und ihnen helfen. In späteren Versionen sind es Unterschicht Ainur aka Maia. Und Fairies sind Elben. Außerdem wurde The fairies had rekindled once more the magic sun of Valinor, but for the treason and faint hearts of men. But so it is that the magic sun is dead and the lonely isle drawn back onto the confines of the great lands. so übersetzt wurde. Die Feen hatten ein anderes Mal die magische Sonne von Valinor wieder entzündet, weil die Herzen der Menschen treulos und kleinmütig waren. So aber ist es nun, dass die magische Sonne erloschen und die einsame Insel bis zu den Grenzen der großen Lande entrückt ist. Die Aussage ist in der Übersetzung genau falsch rum. Die Feen haben wegen der Schwächen der Menschen die magische Sonne eben nicht entzünden können, steht ja auch gleich im nächsten Satz, dass sie dead ist. Und im Deutschen sind die Herzen der Menschen treulos, obwohl es eigentlich die Menschen selbst sind.
Ja, ich glaube, wir hatten das in der letzten Folge mal ganz kurz gesagt, dass uns irgendwie Übersetzungssachen aufgefallen sind. Mir ist auch in diesem Kapitel wieder Übersetzungssachen aufgefallen. Und eine Sache, die Florian noch anspricht, nämlich die Übersetzung von so, sagen wir mal, den magischen Wesen, also, die da auftauchen. Da gibt es heute auch wieder eine Sache, die ist wirklich komplett, die hat er gewürfelt, glaube ich. Also er hatte einfach immer, wenn er irgendwie in so eine Stelle gekommen ist, wo irgendwie jemand gesagt wird, diese Person ist das und das Wesen, hat er einfach einen Würfel genommen, so einen 16-Seiten-Würfel und hat er einmal gerollt und dann geguckt, was da rauskam und danach dann die Übersetzung gewählt. Jetzt im Kapitel, kommt einem Spirit vor, also ein Geist, der als Kobold übersetzt ist, was halt einfach eine komplett andere Konnotation hat als Spirit.
Ja, also das scheint echt so eine Macke bei Krieger das übergesetzt, oder?
Nein, eben nicht. Es war der andere, dessen Namen ich immer vergesse. Hans J. Schütz.
Ja, Krieger hatte bei den Briefen, ich weiß jetzt nicht, ob das 10 oder 11 war, auch einen gravierenden Übersetzungsfehler. Es war entweder im Englischen rum, das hatte ich nicht auf dem Schirm, das hatte ich auf dem Schirm. Und deshalb war ich so verwundert. Und er hat es übersetzt mit, das hatte ich nicht auf dem Schirm und war deshalb überhaupt nicht verwundert. Und ich denke mir so, das kam auch nur zufällig raus, weil ich nochmal eine Passage setzen wollte. Und wir bei Tolkiens Briefe es immer so machen, wenn wir zitieren, zitieren wir einmal immer das englische Original und die Übersetzung. Und dann meinte Annika, Moment, was steht bei dir? Und dann habe ich das nochmal nachgesehen. Da war es auch wieder so ein klassisch falsch rum verdreht, wo man sich so dachte, so, es ist irgendwie so, ja, passiert, um Gottes Willen, Menschen sind Fehler. Ich will nicht wissen, wie viele Fehler ich mache, um Gottes Willen. Aber da dachte ich auch so, einen Satz negieren oder eine Aussage negieren, dass so etwas nicht auffällt beim Lektorat, ärgerlich.
Ich kann es ehrlich gesagt, ich kann es nachvollziehen, wie sowas passiert, aber ich finde es absolut nicht in Ordnung. Also, wenn ich eine Übersetzung kaufe, dann habe ich doch irgendwie ein Recht darauf, dass ich das kriege, was auch im Original steht, so mehr oder weniger, und nicht etwas völlig anderes.
Wie gesagt, ne, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Überhaupt kein Thema, aber wie du gesagt hast, also entweder guckt da noch mal jemand anders drüber, aber das war halt einfach etwas, wo ich dachte so, wow, wäre uns auch nicht aufgefallen. Und das ist halt Fluch und Segen zugleich, dass es eine Übersetzung gibt. Das Fluch, weil solche Fehler passieren können, die einem da nicht auffallen, wenn man nicht beide Seiten neben sich liegen hat. Segen, weil es halt eben die Möglichkeit gibt für Menschen, die das Englisch nicht so ausreichend mächtig sind, die Sachen auch einfach in deutscher Sprache lesen zu können.
Also die Briefe brauchen auf jeden Fall eine neue Übersetzung. Das sagt ja nicht nur ich, das sagen viele Leute.
Ich hatte da mit Helmut W. Pesch mal etwas länger mich drüber unterhalten. Nicht nur, dass wir jetzt nochmal, ich glaube, über 200 neue Briefe ja nachveröffentlicht wurden. Und er meinte so, nee, die sollte man nicht einfach nur neu übersetzen, sondern man müsste das Werk einfach einmal in Gänze übersetzen. Aber da ist wahrscheinlich einfach das Problem, dass die Nachfrage danach zu gering ist. Vielleicht mit diversen Neuverfilmungen, die jetzt anstehen, Peter Jackson hat 2 in der Pipeline, vielleicht fängt sich ja irgendwie noch, Game of Thrones wollte ich schon sagen, Rings of Power, so dass ich hoffe, dass Clyde Cotter da nochmal das Geld und die Muse in die Hand nimmt, das neue Werk noch einmal komplett neu übersetzen zu lassen.
Oder jede Person, die diese Folge hier hört, schreibt bitte einmal an Clyde Cotter und sagt, es wäre doch schön, wenn es eine neue Übersetzung gäbe. Aber ihr müsst das so unauffällig machen. Also ihr müsst nicht sagen, ich komme vom Maria-Podcast, sondern ihr müsst das so, jede Person muss was anderes schreiben.
Ja, ganz kurz einfach und dann will ich noch das letzte Feedback vorlesen. Es ist ja tatsächlich so, dass das Buch zu einer Zeit übersetzt wurde, dass es keine digitale Aufzeichnung davon gibt. Das ist auch der Grund, warum es in Deutschland kein E-Book gibt. Es gibt nur noch die Druckplatten. Das heißt, es müsste zudem auch nochmal jemand komplett abtippen, um dann Korrekturen zu machen. Also ich meine nur so, das kommt einfach nochmal erschwerend hinzu, weshalb auch kleine Fehler und so nicht ohne weiteres ersetzt werden können, weil die Texte halt einfach nicht mehr in Textform vorliegen.
Tja, also schreibt an Clyde Cotter.
Genau. Und während ihr das macht, könnt ihr mir noch zuhören bei dem letzten Feedback, das hat Christina zur Folge 8 Willkommen bei den F-Elben geschrieben. Hallo ihr beiden, erst jetzt Jahre später bin ich angefangen euch zu hören. Einfach schön, danke. Ich bin nur ein kleiner Fan am Rande und tauche mit euch in eine für mich unbekannte Welt ein. Heute, in Anführungszeichen, ging es um die fahrende, schwimmende Insel und wer so etwas auch schon mal erdacht hat. Ich habe sofort an Jim Knopf gedacht. Er hat doch seine kleine Insel angebunden und vor Lummerland gezogen, damit es wieder ausreichend Wohnraum für alle gibt. Michael Ende hatte dementsprechend schon einmal die Idee von reisenden Inseln gehabt, ein Kinderbuch, trotzdem auch dort eine vermutlich unabhängige, wunderbare Idee. Ich beneide euch für ein Thema im Leben, das euch so ergriffen hat, erfüllt und begeistert. Danke fürs Teilhaben lassen, Christina.
Tatsächlich ist das auch meine allererste Assoziation und ich wundere mich gerade, dass ich das damals nicht irgendwie mal angemerkt hat. Ja, also wir werden hoffentlich an irgendeinem Punkt dieser Staffel auch mal über Inseln reden. Müssen auch schauen, wann man das irgendwie gut einbauen kann, weil die perfekte Stelle dafür ist leider schon vorbei gewesen. Aber mal gucken. Und dann werden wir hoffentlich über Inseln, die entrückt sind und verschwunden und rumreisen und so reden.
Lass uns dann aber jetzt mal zur Einkerkerung Melkors kommen.
Melkos.
Mea culpa. Und die erste Zwischenüberschrift heißt Zwischenspiel.
Ja, wir haben natürlich wieder einen Einleitungstext. Das Besondere hier ist, das haben wir jetzt zum ersten Mal, wenn ich mich richtig erinnere, dass Christopher uns einen Teil des Originaltexts zusammenfasst. Also wir haben nicht den kompletten Text, sondern Christopher sagt, das und das passiert und dann gibt es ein Zitat zwischen und er setzt dann erst später mit dem Fließtext an. Das wird uns noch mindestens einmal nochmal begegnen. Ja, anscheinend war es Christopher zu ausführlich, um das alles drin zu lassen. Aber in diesem Zwischenspiel erfahren wir erstmal, dass Eriol seinen Namen erhält von Vaira. Also vorher wurde er nicht Eriol genannt, jetzt heißt er Eriol. Und er erfährt auch, dass die Flötenmusik, die er nachts hört, von einem meiner Lieblings-Tolkien-Charakter mit dem absolut besten Namen gespielt wird, nämlich Tinfang Warble. Auf Deutsch leider sehr unzureichend, ich finde, übersetzt Zwitschervogel. Ja, mir fällt aber auch keine bessere Übersetzung ein. Warble, also Warble bedeutet auf Englisch Vogelgesang. Also wenn Vögel singen, dann warbeln sie. Leider haben wir auf Deutsch da kein gutes Wort für, darum heißt er jetzt Zwitschervogel. Aber ich finde ihn ganz toll. Ich bin ein großer Zwitschervogel-Fan. Der ist eben dieser Charakter, der als Spirit bezeichnet wird im Original und dann als Kobold übersetzt wird, was ich komplett unpassend finde, weil er halt kein Kobold ist. Zumindest nicht das, was man langläufig unter einem Kobold versteht. Und Tobias, möchtest du das Zitat vorlesen? Und wenn das funktioniert, was ich gerade versuche, dann solltest du auch sehen, welches.
Ja, das funktioniert.
Sehr gut.
Er ist zu einer Hälfte ein Geist aus den Wäldern und Tälern, einer aus den großen Scharen der Kinder Palurins und zur anderen Hälfte ein Gnom oder ein Flötenspieler von der Küste.
Tink von Warble ist einer dieser Charaktere, die uns häufiger begegnen im Buch der verschollenen Geschichte und die später dann gar nicht mehr auftreten, nämlich so irgendwie so Zwischendinger, die irgendwie so halb mystisches Wesen sind und halb irgendwie Elb oder sowas. Tink von Warble ist halt irgendwie der Charakter, der so mit beisteuert zur Atmosphäre einsteuert, indem er irgendwie dieser mystische Flötenspieler ist, der rumläuft anscheinend auch in den Ländern der Menschen und da eben Flöte spielt und die Leute irgendwie bezaubert. Eriol erfährt dann weiter von Vaire, dass der Grund ist, warum die Elben, bei denen er lebt, oder die Leute, mit denen er zusammenlebt, diese Musik so gut ertragen können und nicht davon völlig bezaubert sind, ist, dass sie Limpe trinken. Und Limpe ist uns schon mal begegnet im ersten Kapitel. Genau, das ist also ein Trank, den die Leute in diesem Haus, in der Hütte des vergessenen Spiels trinken, um dort leben zu können, also vor allem für die Kinder. Und Eriol will jetzt auch Limpe trinken, damit er eben auch eingehen kann in diese Gemeinschaft der Leute, die erleben. Es gibt aber nur eine Person, die ihm das erlauben kann, das ist die Königin Meriel I. Tyrinki. Und dafür muss er nach Cortirion. Und jetzt eine kleine Erinnerung an eine frühere Folge. Cortirion ist die Stadt, die auf der echten Stadt Rorik basiert. Und falls ihr euch nicht mehr daran erinnert, dann könnt ihr in Folge... es war die Folge 36, Abenteuer im Tiny House. Da habe ich meine Urlaubsfotos aus Warwick gezeigt. Genau, und da könnt ihr es nochmal angucken. Eriol geht eben zu der Königin und sagt, hallo, ich möchte gerne Limpe trinken, aber die sagt, vielleicht möchtest du ja doch eines Tages die Insel verlassen.
Ganz kurz würde ich da vorhin nochmal einkehren, weil er will ja nicht einfach so Limpe trinken, sondern weil ja eben der Zwitschervogel eben mit seiner Musik so bezört hat, dass sein Herz halt überfüllt und so. Das heißt, das hatte schon echt irgendwie sowas von Drogensucht. Das Gefühl, weißt du, der erste Schuss ist umsonst. Er bekommt hier im Prinzip, hört zwei Abende in Folge die Musik, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, meinte er, tut mir leid, bist du halt jetzt verfallen, bist du halt jetzt süchtig. Das Einzige, was dir helfen könnte, wäre halt eben das Zeug zu trinken. Das kann aber auch nicht jeder, sondern da musst du zum Meril gehen und dir das im Prinzip die Erlaubnis holen. Und er irgendwie total süchtig danach, irgendwie so alle Musik in sich zu spüren. Ich stelle mir das echt so auf keine Ahnung, Heroin, Kokain, Rausch vor, ich brauche jetzt diesen Stoff. Fand ich ziemlich weird, als ich das gelesen habe. Vor allem ja auch so fremdbestimmt dann schlagartig.
Ja, Ting Fang Warble als Zwitschervogel hat eben so ein bisschen die Rolle, die so, das gibt's ja schon mal in so, sagen wir mal, Feengeschichten, dass es da einen Charakter gibt, der quasi Leute so bezaubert, dass sie in die Feenwelt eintauchen. Und das ist Ting Fang Warble. Wenn wir später noch Zeit haben und noch Lust haben, dann würde ich dazu auch noch was sagen, ansonsten machen wir es vielleicht nächste Folge. Aber es hat auch so ein bisschen was von Rattenfänger von Hameln.
Wollte ich gerade sagen. Meine zweite Assoziation war neben dem Frankfurt Hauptbahnhof Drogendealer der Rattenfänger von Hameln, was das angeht.
Das ist so wie bei so einem Venn-Diagramm, also wo du so Kreise hast, die übereinander gehen. Drogenverkäufer genau. In Frankfurt, Rattenfänger von Hameln, Ting Fang Warble.
Genau, da, wo sich die beiden Kreise mischen, hast du dann Ting von Warble.
Ich würde, wie gesagt, wenn wir noch Zeit haben, würde ich später noch einen dritten Kreis hinzufügen.
Okay. Bin gespannt.
Aber ich habe tatsächlich überlegt, ob wir nicht Limpe trinken könnten in dieser Folge und habe natürlich dazu den Rezeptersteller unseres Vertrauens gefragt, also ChatGPT.
Oh.
Und wollte dann eigentlich so eine Verschwörung aufsetzen, dass, als ich dieses Getränk mache und Anni das Getränk auch macht und die dann serviert live in der Folge, aber ich bin überhaupt nicht dazu gekommen.
Oh, schade.
Darum kann ich jetzt leider nur sagen, woraus ChatGPT denkt, Limpe besteht oder was es vorschlägt, um es nachzumachen. Und zwar einmal Kokosnusswasser für die leichte magische Grundzutat.
Okay.
Dann Mandelmilch.
Mhm.
Zwei Esslöffel Ahornsirup. Einen Teelöffel Vanilleextrakt, dann noch Rosenwasser, Kardamom und jetzt essbaren Goldstaub für den funkelnden magischen Effekt, der Saft einer halben Zitrone und ein paar Blätter frische Minze. Der Hauptgrund, woran es gescheitert ist, dass wir das jetzt nicht trinken, ist, dass ich erstmal rausfinden wollte, ob man den Kokosnusswasser und Mandelmilch überhaupt zusammen trinken kann, ohne dass man einem direkt schlecht wird.
Also und ich dachte schon, es wäre der Goldstaub.
Und auch das Rosenwasser. Also ich finde, also Rosenwasser, es gibt ja so ganz viele Süßigkeiten und so, wo Rosenwasser drin ist. Und das ist wirklich nicht lecker, finde ich. Also
ja, aber man kann es ja schon mal, also da waren einige gute Sachen bei. Können wir ja vielleicht mal in die Shownotes packen und dann könnt ihr mal nachbacken, schmixen und uns nachher das geilste Limpe-Rezept rausspucken. Ich bin gespannt, was ihr uns da liefert. Ist ja nicht so, dass wir hier nicht auch gerne mal abschweifen. Anni und ich waren mal in den Leavesden Studios in London, da wo die Harry Potter Ausstellung ist, also die erste große, die es gab. Und da konnte man Butterbier trinken.
Ist das das, was alle Leute so eklig finden, dass sie extra einen Bottich aufgestellt haben, damit man es wegschütten kann?
Ja. Und es ist genauso eklig. Und irgendwie denkt man so, ey, es war irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, es war Apfelsaft mit Werthers Echte gefühlt, also Karamell. Und es passte so überhaupt nicht. Und es war im Preis mit im Begriff, man hat es mal probiert, aber da waren auf jeden Fall bei deinem Limpke-Rezept waren bessere Zutaten drin. Ah gut, das war einfach nur so, wo ich dachte, als ich das gelesen hatte, so, alter Falter, also hier, ne, eh schon schon hier, mach mal die Vene bereit für den Schuss.
Ich finde es auch sehr gut, die Art, die Anweisung, wie man das Rezept zubereiten soll. Unter anderem gibt es da einen Punkt namens mit Magie servieren. Aber wir packen es euch in die Shownotes, wenn wir dran denken. Und dann, weil letzte Folge haben wir mehrere Shownote-Dinger verpasst.
Oha.
Also es liegt natürlich auch an Melko. Also
ja, nur an Melko.
Alles ist Melkos Schuld.
Ja. Ich wollte es gerade reinschreiben, aber ich sehe, dass du es schon schreibst.
Ja, dann könnt ihr das mal nachmachen. Ich gucke auch, ob ich irgendwie nochmal, aber ja, ich stelle es mir eigentlich ziemlich, ziemlich eklig vor. Aber gut, kommen wir mal zurück. Wo waren wir? Moment.
Wir waren dabei, dass Eriol im Prinzip ja jetzt sich auf den Weg gemacht hat zu Königin Mirel I. Thuringi, weil er halt da den Schuss, den Schluck haben möchte.
Und möchtest du das Zitat vorlesen, wo sie darüber reden?
Sehr gerne. Fun Fact am Rande, weil es einfach noch dazu passt, weil es kurz davor ist. Das war wieder so Tolkien par excellence. Das waren ja gefühlt 4 Seiten nur über, wie der Garten aussieht und welche Bäume wo wachsen. Und das war so das erste Mal, dass ich verstehen konnte, warum Menschen ein Problem haben mit dem Herrn der Ringe, wo du ja auch irgendwie gefühlt auf den ersten 100 Seiten primär Landschaftsbeschreibung hatte. Also hier in diesem Kapitel war mir das echt zu viel, wo ich mir dachte, so komm zum Punkt, Alter. So viel aber nur. Also
es sind nur 2,5 Seiten.
Ja, immer noch 2,5 Seiten zu viel. Dort ließ Mirel sich nieder, sah Eriol an und sagte, weißt du denn, was das ist, worum du bittest? Nichts weiß ich, erwiderte Eriol, außer, dass ich Verlangen trage, die Seele jedes Liedes und aller Musik aufzuspüren, immer in Gemeinschaft und Verwandtschaft mit dem wunderbaren Volk der Elder, dieser Insel zu leben und frei zu sein von unstillbarer Sehnsucht bis zum Auszug, ja, bis zum großen Ende.
Und Mirel sagt daraufhin so, nein. Und sie weist ihn daraufhin, dass Limpe ihn nicht zu einem Elb machen würde, wie er sich das anscheinend irgendwie vorstellt, sondern es würde ihn einfach nur sehr lange lebend machen. Und es ist auch ein Unterschied, ob man Limpe ein Kinder gibt, was man ja in der Hütte des vergessenen Spiels macht, oder ob es ein erwachsener Mensch trinkt. Aber Eriol soll erstmal mehr über die Geschichte der Elder lernen und dann kann man sich nochmal überlegen, ob er Limpe trinken darf oder nicht. Und genau, damit kommen wir zum eigentlichen Teil.
Weil, wenn ich das ja richtig verstanden habe, darf der ja auch gar nicht dann mehr das Land verlassen und müsste dann ja auch gegen seinesgleichen, gegen seinen Brüdern und Schwestern und anderen Familienangehörigen kämpfen, sollte es zum Kampf zwischen den Elben und den Menschen kommen. Also das war ja schon ziemlich, ziemlich drastisch. Das war so, wie gesagt, und ich bin das aus diesem kompletten Kapitel nicht losgeworden, bis auf jetzt gleich den nächsten, wo wir dann auf die Geschichte kommen. Ich hatte echt so die ganze Zeit das Gefühl eines Drogensüchtigen, also eines jetzt nicht irgendwie, auch wenn ich das von so spaßhaft gesagt habe, mit Heroin, Kokain und Co., aber schon jemand, der so besessen von etwas ist, etwas unbedingt haben möchte und die Konsequenzen auch so weitreichend sind. Also es ist ja nicht so, wo ich sage, ich mache mir hier irgendwie mal einen Earl Grey mit irgendwie ordentlich Koffein drin, also Teein, oder ich mache mir hier einen Espresso mit viel Koffein drin, um wach zu bleiben, sondern das ist ja wirklich langanhaltend und im Prinzip ja auch ja bis zum bitteren Ende. Also da kommst du nicht mehr raus. Da hilft es nicht, einfach einen kalten Entzug zu machen.
Ja, und darum soll Eriol das eben sich eben gut überlegen, ob er das machen will oder nicht. Und wir werden auch später nochmal darüber reden, ob Tolkien sich vielleicht in diesem Punkt später selbst plagiiert hat. Aber wollen wir erstmal zum Text kommen?
Zu Yavannas Saat.
Richtig. Also, wo wir quasi jetzt wieder einsteigen mit der Geschichte, was die Valar und so weiter tun. Wir hatten in der letzten Folge mitbekommen, wie Valinor gegründet wird und die Valar ihre Häuser bauen, die wir dann ausführlich geratet haben. Und Melkor lässt die Valar jetzt erstmal in Frieden. Und dann steht er so schön, heil und schön ist Valinor. Und es ist alles so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen. Und Yavanna, die im weiteren Verlauf des Kapitels eher Palurien genannt wird, also ist die gleiche Person, macht sich dann auf, um Samen auf der Erde zu verstreuen. Und zunächst wachsen aber nur Schwämme und seltsame Gewächse und Flechten und Moose. Und das gefällt Yavanna überhaupt nicht. Und Tobias, möchtest du vorlesen, was dann passiert?
Da vereinigten Orome und Palurien all ihre Macht. Und Orome entlockte seinem Horn gewaltige Töne. als wolle er das graue Gestein zum Leben und Wachstum erwecken. Fürwahr, bei diesem Schallen begann auf den Bergen stöhnend der große Frost zu wachsen. Alle dunkelblättrigen Bäume erwachten zum Leben. Die Welt wurde überwuchert von Kiefern und angefüllt. Mit dem Geruch harziger Bäume, Tannen und Zedern bekleideten die Berghänge mit blauen und olivfarbenen Gewändern und Eiben begannen ihr jahrhundertelanges Wachsen.
Und mit den ersten Gewächsen erscheinen auch Wesen auf der Erde. Und manche davon kommen aus den Hallen von Mandos, manche kommen aber auch von Melko.
Noch ist die Welt von ihnen in den Tagen des Lichtes. Sie hausen allein im schattigen Herzen uralter Wälder, schicken geheime Lösungen über besternte Öden und halten sich in Berghöhlen auf, die wenige gefunden haben. Doch zum Glück für die Elder und Menschen gibt es in den Kieferwäldern nicht allzu viele dieser alten Wesen, die nicht von elbischer und nicht von menschlicher Art sind.
Hier haben wir wieder ein Motiv, das Tolkien öfter aufgreift im Buch der verschollenen Geschichten, denn, wie wir ja im ersten Kapitel oder auch im Vorwort in der Folge zum Vorwort relativ ausführlich drüber gesprochen haben. Das Buch der verschollenen Geschichte ist viel stärker eingebettet in unsere reale Welt als das Silmarillion. Und darum schreibt eben Tolkien hier, dass diese Wesen immer noch existieren. Es ist jetzt nicht ganz klar, ob die eben auch heute, also zum Zeitpunkt, als Tolkien schreibt, noch existieren sollen oder ob sie zum Zeitpunkt des Erzählens noch existieren. Da auf jeden Fall. Aber einfach immer dieses, was man ja auch so ein bisschen kennt, ne, mit den Island oder aus Irland, wo dann noch irgendwo so Feen leben in Hügeln und sowas. Das ist so das, was Tolkien hier aufgreift. Also diese mystischen Wesen, die es immer noch gibt auf der Erde. Jetzt überlegt sich Melko aber leider, es reicht mir nicht nur, Aufnahmen von armen Podcastern zu stören. Ich möchte auch bitte mehr machen. Da ist ich beobachtet fühlt, sorgt er mal wieder für sehr viel Trubel und Verwüstung. Und Palurien, Yavanna und Aule beklagen sich daraufhin bei Manfred darüber, dass all die schönen Sachen, die sie tun, nicht funktionieren, weil Melko Unsinn macht. Und daraufhin ruft Manwe einen Rat der Valar zusammen. Und Aule schmiedet aus 7 Metallen eine Kette namens Angaino. Den Namen, der kommt uns bekannt vor, den kennen wir aus dem Silmarillion. Und auch Hand- und Fußfesseln. Und das tut er aus einem bestimmten Metall. Und zu diesem Metall hat Eriol, beziehungsweise Tolkien erklärt uns einen langen Kommentar geschrieben, was er davon hält. Tobias, möchtest du den vorlesen?
Ja, bei dem Kapitel bleibe ich immer etwas bei Metall Tinkal hängen. Während ich es sehr smart finde, dass das Metall einfach nur ein Akronym seiner Bestandteile ist, Temke gleich Kupfer, Ilsa gleich Silber, Latüken gleich Zinn, Kanu gleich Blei, Anga gleich Eisen und Laure gleich Gold, wäre es nicht, wie geschrieben, ein sehr hartes, sondern ein völlig weiches Metall. Vor allem die Bestandteile von Gold, Blei, Bleianteil über 4%, werden nicht als technisch sinnvoll erachtet. Blei wird hauptsächlich als Schmierstoff eingesetzt oder wenn in Verbindung mit Zint und Weichlöte. Wir wissen nicht die genaue Zusammensetzung von Tilkal, aber die technischen Eigenschaften wären in etwa niedrige Streckungsgrenze, daher keine hohe Belastung möglich, einfach verformbar, niedriger Schmelzpunkt im Vergleich zu handelsüblichem Stahl, S235JR, einigermaßen gut leitende Eigenschaften, vor allem durch Kupfer, Gold und Silber, gute Schmiereigenschaften, eventuell so gut, dass man damit schreiben könnte, geeignet für Lagerschalen, Kabel und Schmelzsicherungen, nicht geeignet für Überbösewichte festhalten. Alle Angaben, wenn man den Magierfaktor rausnimmt. Ja, das war irgendein Sternchen für irgendwo etwas.
Ein Sternchen ohne Vorsternchen.
Okay. Auch spannend ist, wenn man den Text liest, Tinkal in Kombination mit den 6 Metallen, aus denen es geschaffen wurde, in Angonio verwendet wurde und dabei aus 7 Metallen angeführt wird. Cool ist, dass diese 6 Metalle ja tatsächlich neben Quecksilber die Metalle der Antike waren, also immerhin da korrekt. Ich denke aber hauptsächlich, dass Tolkien seine Metalle gebraucht hat, damit sich der Name Tilkal gut ausgeht. Liebe Grüße, Eriol.
Vielen Dank. Ich habe nichts verstanden, aber es stimmt bestimmt.
Ja, ich find's halt sehr, sehr smart, einfach mal sich Gedanken zu machen, was passiert eigentlich, wenn man diese Zutaten wirklich mal in einen Topf schmeißt, erhitzt und mischt, was kommt dabei raus? Jetzt wissen wir, dass Tolkien ein guter Gelehrter war, sich allerdings hauptsächlich auf die Sprache und nicht auf das Materialwissenschaftliche bezogen hat. Also von daher finde ich es cool, wenn man dann Tolkien sagt. Und mich, das sind so einer der Sachen, die mich echt interessieren würden. Was würde Tolkien dazu sagen, wenn ihm ein Materialwissenschaftler im Freund darauf hingewiesen hat, dass die Zusammensetzung seiner Sachen völliger Humbug wäre?
Ich glaube, er würde sagen, danke schön, das wusste ich noch nicht vorher. Und aber es ist ja auch magisch. Ich glaube, die beiden Sachen würde er sagen.
Ja, ist auf jeden Fall, hat mich sehr, oder war zum Schmunzeln oder lud zum Schmunzeln so rum.
Ja, vielen Dank für diesen Kommentar. Jetzt sind wir schlauer, auch die niedrige Streckgrenze. Das klingt irgendwie auch ein bisschen brutal. Okay. Ja, also mit dieser Kette, die anscheinend sehr leicht formbar ist und nicht dazu geeignet ist, Melkor zu fesseln, soll er jetzt gefesselt werden und das mit List. Also man will ihn nicht einfach angreifen, sondern man will ihn mit List unterwerfen.
So, kommen wir jetzt zu die Valar ziehen in den Kampf, hast du das Kapitel in unserem Pad genannt.
Genau, also nachdem beschlossen wurde, dass man jetzt gegen Melkor vorgehen wird, rüstet man sich eben für diesen hinterhältigen Kampf, der geführt werden soll. Und wir bekommen eine wunderschöne Aufzählung der Valar in ihren Kampfmonturen, über die wir später noch sprechen möchten. Darum überspringen wir das jetzt gerade mal. Außerdem lernen wir ein neues Familienmitglied kennen, nämlich Tulkas Sohn Telemektar. Der dürfte doch nicht vorgekommen sein bisher. Und Telemektar, beziehungsweise Telemächter, kennen wir später als den Orion. Also ein Charakter, der sich quasi gehalten hat, auch wenn er nicht mehr der Sohn von Tulkas ist. Und Melkor versucht, die Valar auf ihrem Zug aufzuhalten, scheitert aber daran. Und so kommen sie dann zu den Toren von Otumna. Möchtest du vorlesen, Tobias?
Da schlug der grimmige Tulkas donnernd mit seiner gewaltigen Faust dagegen. Und sie widerhallten und rührten sich nicht. Doch Orome stieg vom Pferd, ergriff sein Horn und ließ einen solch schmetternden Schall ertönen, dass sie auf der Stelle aufsprang, und Manwë erhob eine grenzenlose Stimme und gebot Melkor hervorzukommen.
Melkor kommt aber nicht selbst, sondern er schickt einen Diener.
Da war ich irgendwie sofort bei Saurons Mund. So beim Lesen.
Ja, gut, das hört man ja öfter mal, dass die Leute nicht selbst kommen, sondern sagen, geh doch mal vor und guck mal, wer da vor der Tür steht.
Durch ihn ließ er den Göttern sagen, wie überaus erfreut und verwundert er sei, sie vor seinen Toren zu sehen. Glücklich würde er sich schätzen, sie gästlich willkommen zu heißen. Doch die Armseligkeit seiner Behausung lasse es nicht zu, mehr als zwei von ihnen angemessen zu bewirten. Und er bittet, weder Manwë noch Tulkas sollen diese zwei sein, denn ersterer verdiene und der zweite fordere eine aufwendige und prachtvolle Gastfreundschaft. Seien sie damit nicht zufrieden, wolle er gern Manwës Herold sein Ohr leihen, um zu erfahren, welches das dringliche Anliegen sei, das die Götter bewogen habe, ihre weichen Pfühle und die Annehmlichkeiten Valinors gegen die Öde zu vertauschen, wo er, Melkor, seine bescheidene Arbeit und sein mühevolles Werk verrichte.
Ich mag die Stimme sehr, mit der du das vorgelesen hast. Man stellt sich die Szene vor. Ne?
Ja. Das ist so, wenn ich hab's ja gestern nochmal gelesen und dann hatte ich auch irgendwie sofort beim Lesen schon diese Stimme, dieses leicht unterwürfige so Stimme. Schön, wenn es passt.
Also die Valar sind erstaunlicherweise gar nicht amused von dieser Antwort, die sie da kriegen.
Ich habe mir so viel Mühe gegeben.
Es liegt nicht an dir, weißt du.
Es liegt an ihnen, nicht schon klar.
Ja, und sie hacken jetzt einen Plan aus, um Melkor zu überlisten und schicken darum Norne, ihren Herold, mit folgender Botschaft zu ihnen. Und ich schlage vor, dass ich das lese, damit du gleich Melkor lesen kannst und wir so einen kleinen Dialog führen.
Okay.
Höret, die Götter sind gekommen, Melkors Verzeihung zu erbitten. Denn als sie seinen großen Zorn sahen und das Zerbrechen der Welt unter seinen Wüten, sprachen sie unter sich, wahrlich, warum ist Melkor missgestimmt? Und nachdem sie den Ausbruch seiner Macht gesehen hatten, sprachen sie, ist er denn nicht der Größte unter uns? Warum wohnt nicht der Mächtigste der Valar in Valinor? Gewiss hat er Grund für seinen Unwillen. Wir wollen uns nach Otumna begeben und ihn bitten, in Valinor zu wohnen, auf das Valmar seine Gegenwart nicht entbehre. Einzig Tulkas wollte dem nicht zustimmen, doch Manwë beugte sich der allgemeinen Meinung. Und nun sind sie gekommen und haben Tulkas mit Gewalt gezwungen, dich für alle um Verzeihung zu bitten, mit ihnen heimzukehren, ihren Ruhm zu verenden. Ja, diese Rede schmeichelt Melko sehr. Also er frisst den Braten und antwortet jetzt.
Endlich sprechen die Götter freundliche und gerechte Worte. Doch bevor ich ihnen meine Gnade gewähre, muss mein Herz für alte Beleidigung Genugtuung erfahren. Darum müssen sie ihre Waffen am Tor ablegen und mir in diesen meinen tiefen Hallen von Utumna huldigen. Wisse aber, Tulkas will ich nicht sehen, und wenn ich nach Valinor komme, werde ich ihn von dort verstoßen.
Tja, die Götter gehen, die Valar gehen jetzt zum Schein darauf ein und versprechen, Tulkas gefesselt vor Melkor zu führen. Und so betreten sie Utumna. Melkor ist es aber nicht genug, dass die Valar zu ihm kommen, sondern...
Zuerst sollst du, Manwa, vor mir niederknien und nach dir alle Valar. Aber zum Schluss soll Tulkas kommen und mir die Füße küssen, denn ich erinnere mich an etwas, wofür ich Peldorea keine große Liebe schulde.
Man kann sich vorstellen, dass die Valar das nicht so toll finden, was sie tun sollen. Aber Manwë, wir kennen unseren Manwë. Manwë mit dem größten Herz der Welt. Er hätte Melkor tatsächlich eine neue Chance gegeben. Aber jetzt ist sogar seine Geduld am Ende. Gleichwohl näherte sich nun der Herr der Götter und Elben Melkos Sessel und machte Anstalt, niederzuknien. Doch für wahr, bei diesem Anblick entbrannte in den Herzen von Tulkas und Aula ein so grimmiger Zorn, dass Tulkas trotz der Schwere an Gainos mit einem mächtigen Satz durch die Halle sprang und Aula war hinter ihm. Und die Halle war voll Aufruhr. Da sprang Melkor auf die Füße, schrie mit lauter Stimme und aus den finsteren Gängen kam ihm sein Gefolge zur Hilfe. Dann schlug er nach Manwë mit einem eisernen Flegel, den er trug, doch Manwë blieb nur leicht dagegen und dessen eisernen Glieder wurden zurückgeblasen. Und darauf schlug Tulkas mit seiner eisernen Faust Melkor in die Zähne und er und Aule rangen mit ihm und im Handumdrehen wurden die Glieder an Gainos 30 Mal um ihn geschlungen.
Das müssen echt verdammt lange Glieder gewesen sein.
Ja, also diese Kette, diese sehr weiche, vielleicht war die Kette einfach so sehr weich und sehr dehnbar.
Ja, wahrscheinlich.
Weißt du? Die könnte man so wie Kaugummi auseinanderziehen. Ja, also so ungefähr stelle ich mir das vor. Damit haben der Plan der Valar ist aufgegangen. Sie haben es geschafft, Melkor hinterlistig gefangen zu nehmen. Und da die Valar nicht getötet werden dürfen, wird Melkor jetzt nach Valinor gebracht, wo ihm den Valar ihm den Prozess machen. Und Manwë spricht natürlich weiterhin, nicht Manwë. Marka spricht natürlich weiterhin für ihn. Also wir wissen schon, Marka und Merasse sind ja irgendwie die beiden, die irgendwie noch Partei Melkor sind. Aber Palurien warnt vor Melkor und Mandos und Lorien wollen gerne Frieden. Tulkas will sich lieber mit Melkor prügeln und geht, als ihm das alles zu lange dauert. Und Manwë beschließt dann schließlich, dass Melkor drei Alter lang in Mandos Kerker sein soll. Und dann 4 Alter lang Tulkas Diener sein soll. Und dann steht da, auf diese Weise, sprach Manwë, kannst du vielleicht wieder so viel Wohlwollen erringen, dass die Götter dir gestatten, später in einem eigenen Hause zu wohnen und unter ihnen einen gewissen Rang einzunehmen, wie es einem Valar und Herrn der Ainur zukommt. Also Manwë ist hier ganz für die Resozialisierung von Melkor. Ja, wir können uns vorstellen, wie das funktionieren wird, aber zunächst einmal sind alle glücklich, dass Melkor im Kerker sitzt und Palurien kann weiterhin ihre Pflanzen säen. Und es gibt noch mehr Pflanzen auf der Welt. Und das ist das Kapitel im Wesentlichen.
Ja, hat irgendwie, fand ich, auch ein sehr abruptes Ende.
Es könnte daran liegen, dass es direkt weitergeht im nächsten Kapitel. Also es gibt da den Bruch hat Christopher eingeführt.
Ja, ich hatte dann auch schon mal weitergelesen und schrieb dann ja auch, er hat irgendwie sich dazu entschieden, an dieser Stelle einen Cut zu machen. Aber es war halt trotzdem so, ich dachte, oh, jetzt wird's spannend, endlich irgendwie, ne? Hier nicht mehr vom Blümchen und Bäumchen und Bienchen, sondern hier geht's mal zur Sache und dann irgendwie Kapitel zu Ende.
Tja, da musst du dich auf die nächste Folge gedulden.
Ja, aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Lassen Sie mich erstmal einen Vergleich mit dem Herrn der Ringe anstellen.
Erstmal möchte ich noch fragen, was hältst du denn vom Plan der Valar? Also wie findest du den so auf einer Skala von allen hinterlistigen Versuchen?
Ich weiß nicht. Ich find's zu platt.
Aha.
Also ich find's auch zu platt geschrieben und so Eitelkeit kann durchaus einen verblenden, aber das war einfach so zu offensichtlich.
Ja, man traut Melkor diese Dummheit nicht zu, oder?
Ja, also so klar lässt er sich irgendwie ein bisschen so ein bisschen bei der Eitelkeit packen, aber das war halt einfach so alles ein Tacken too much und ich wüsste jetzt aber auch nichts Besseres, aber ich behaupte ja auch nicht, dass ich ein guter Autor wäre. Das war mir halt einfach, wo ich so dachte, so okay, überraschte mich dann doch so. Und sagen wir mal so, ich glaube, das, was mich am meisten angeschaut hat, war, dass es so vorhersehbar war.
Ja, und, gut. Ja, das Kapitel heißt die Einkerkerung Melkos. Was kann da wohl passieren?
Ja, aber es hätte ja noch einen Plot, es hätte ja sein können, dass er ausbricht, dass er, ich sag mal, schwarzen Rauch herbeizaubert und in einer der Tunnel abhaut und weißt du, dass du das noch einen Spin gibt, dass sie irgendwie dann noch jagen müssen und irgendwie dann außer Puste ist, irgendwie in stolpert und lang. Also, weißt du, das ist so. Es gibt so einen Punkt, also naja, es gibt zwei, sie kommen ans Tor und er kommt aber nicht hoch. Und dann überlegen sie so kurz, so. Und dann geht man runter und dann war es das im Prinzip. Und ja, wie du gesagt hast, also ich glaube, die Dummheit Melkos, ich habe sie immer für klüger gehalten.
Ja, also ich finde es auch ein bisschen seltsam, dass er so leicht darauf reinfällt, aber gut, so ist es wohl. Passiert in der Wirklichkeit.
Definitiv.
Dann kommen wir jetzt zum Vergleich mit dem Herrn der Ringe. Ich möchte eigentlich nur um zwei Dinge reden in diesem kleinen eingeschwungenen Segment. Nämlich einmal ist es einigen Leuten aufgefallen, beziehungsweise einige Leute haben vorgeschlagen, dass die Königin Meryl I. Thorinki Ähnlichkeiten hat mit der späteren Galadriel und die es zu diesem Zeitpunkt noch nicht gibt in der Art. Vor allem eine Stelle ist mir da aufgefallen. Tobias, möchtest du vorlesen?
Und als er näher kam, hörte er Musik. Und eine schöne Frau, von vielen Jungfrauen umgeben, kam hervor, wie um ihn zu begrüßen. Dann sagte sie lächelnd, »Willkommen, Befahrer vieler Meere, willkommen, Befahrer vieler Meere. Wie kommt es, dass du die Freuden meiner stillen Gärten und ihre zarten Musik suchst, wo doch eher die salzige Brise des Meeres und die frischen Winde und ein schwankendes Boot dein Vergnügen sind?«
Und diese Stelle erinnert vielleicht nicht nur mich, sondern auch euch, an die Stelle im Herrn der Ringe, in der die Gefährten nach Lorien kommen, nach Lothlorien kommen und dann begrüßt werden von Galadriel und Celeborn. Also ich stelle es schon anders im Sinne von Galadriel spricht nicht direkt und so weiter und es ist natürlich auch eine ganz andere Situation, aber einfach die Stimmung ist vielleicht ein bisschen ähnlich. Also vielleicht könnt ihr sehen, warum Leute diesen Vergleich ziehen, aber das nur so nebenbei. Und dann die andere Sache, die ich gerne sprechen möchte, die ich eben schon ein bisschen angeteasert habe, Limpe und die Sucht, die es mit sich bringt oder die es gleichzeitig versucht zu beheben und auch hervorruft. Das hat mich ein bisschen erinnert an den Ring, also den einen Ring, weil der hat eigentlich auch eine ähnliche Funktion. Er zieht einen ja, also einmal gibt er einem langes Leben, was aber nicht verlängert wird im Sinne von man altert nicht mehr oder man wird ein Elb oder sowas, sondern im Sinne von, das Leben wird so auseinandergezogen, wird einfach immer immer länger, ohne dass man dazu gewinnt, wie es so schön heißt im Herrn der Ringe. Und dann haben wir natürlich auch beim Ring den Effekt, dass man durch den Ring in diese Zwischenwelt kommt, in diese Geisterwelt, in der die Nazgul leben und so weiter. Was ja auch irgendwie so ein bisschen, also natürlich auf eine ganz andere Art und Weise, auf einer ganz anderen Ebene, auch ein bisschen Ähnlichkeiten hat zu, man lebt auf Tol Eressëa in diesem Haus und hört irgendwie Geschichten den ganzen Tag.
Aber der große Unterschied ist doch, dass der eine Ring sich nicht teilen lassen will, wohingegen bei Limpe das kein Problem ist.
Das stimmt. Also es sind natürlich ganz andere Dinge, aber es hat mich irgendwie so ein bisschen erinnert, als ich das gelesen habe, daran.
Ja, also ich verstehe, wo es herkommt. Ich glaube, ich würde es aber tatsächlich unter dem großen Überbegriff Drogen nennen, weil damit lassen sich beides erklären. Also das eine ist halt die Droge, die einem also in beiden Formen halt in irgendeine Zwischenwelt packen. Also ich sehe den Herrn der Ringe seit heute mit ganz anderen Augen. Es ist ein Drogenbuch.
Ja, also was auf jeden Fall schon da ist, ist eben dieses Motiv von dem verlängerten Leben, ohne dass das Leben wirklich länger wird. Also ohne dass man ein Leben dazu bekommt.
Ja, aber der große Unterschied zwischen dem Ring und Limpe ist, von dem, was ich bisher von Limpe weiß, nicht Limpe, ist, dass der Ring zehrt ja an der Person, macht sie verschrobener macht sie einsam und Co., wo das ja bei Limpe genau nicht der Fall ist. Man bleibt ja in dieser Familie sozusagen, der neuen Familie dann für Eriol, weil er kein Elb werden kann. So, das ist so, ja, ich verstehe deinen Punkt total, sieht er aber dann doch für mich aus noch zu viele gravierende Unterschiede.
Ja, ich verstehe dich. Meine Idee war auch eher, dass Tolkien da vielleicht schon so ein Motiv, was ihn beschäftigt hat im Leben, sehr stark, nämlich dieses Leben und Tod, dass er das vielleicht da schon angeschnitten hat, was dann später in einer ganz anderen Ausprägung eben im Herrn der Ringe richtig ausgeführt wird.
Und ich meine, korrigier mich, war diese Textphase nicht 1916 bis 1927?
Ja, noch ein bisschen, genau, 1916 ungefähr bis ungefähr 1920.
Gut, aber was ich einfach nur meinte mit 1916, und wir wissen alle, dass Tolkien im Ersten Weltkrieg ja auch gedient hat, und ich möchte jetzt nicht sagen, dass das jetzt alles ein Vermerk, ein Verweis auf den Ersten Weltkrieg ist, aber ich bin der Ansicht, dass diese Zeit Tolkien halt auch sehr geprägt hat, gerade mit Verlust von Freunden und Co. Und auch dieser fremde Wille, also du bist ja als Soldat bist du ja an Befehle gebunden, auch wenn du selbst der Ansicht bist, dass es überhaupt nicht passt. Also ich finde unter dem historischen Kontext diesen Text zu betrachten einfach nochmal noch einen Tacken interessanter, was halt Tolkien in dieser Zeit ihn umtrieben hat.
Ja, auf jeden Fall. Also einfach die Auseinandersetzung mit dem Leben und dem Sterben.
Ja.
War auf jeden Fall eine sehr wichtige Sache zu der Zeit. Okay, dann kommen wir doch zum Vergleich mit dem Silmarillion. Und eine Sache, mit der ich anfangen möchte, ist etwas, was sich in dem Kommentar von, nicht mal im Kommentar, sondern in den Anmerkungen findet zum Kapitel.
Die waren ja überraschend angenehm kurz.
Ja, und auch erstaunlich einleuchtend. Aber ich möchte so einmal zurückkommen zu Tingfang Worbel. Und danach werde ich nie wieder über ihn reden, weil er, glaube ich, auch nicht mehr auftritt.
Oh.
Zumindest in dem Teil vom Buch der verschollenen Geschichten. Und zwar ist es so, ich hatte eben darüber gesprochen, dass im Englischen gesagt wird, dass er ein Spirit ist. Und das wird dann ein bisschen unglücklich als Kobold übersetzt. Aber es gibt dann da quasi von Tolkien eine Ergänzung, die er später gemacht hat und die er noch später dann wieder durchgestrichen hat. Und möchtest du das vorlesen, Tobias, die Wahrheit.
Die Wahrheit ist, dass er ein Sohn von Linwe Tinto ist, dem König der Flötenspieler, der einst auf dem großen Marsch von Palisor verschwand. Durch Hisilumi wanderte und die einsame Fee des Zwielichts Tindriel Vendalin fand, die auf einer Buchenlichtung tanzte. Da er sie liebte, war er einverstanden, sein Volk zu verlassen und für immer in den Schatten zu tanzen, doch seine Kinder Timpinen und Tinuviel schlossen sich lange danach den Elder wieder an. Und über diese beiden gibt es Geschichten, obgleich sie selten erzählt werden.
Und erinnert uns das an was?
Ich war sofort bei Beren und Lúthien.
Ja, auch, aber erstmal bei den Eltern von Lúthien, nämlich bei Thingol und Melian natürlich.
Ja.
Also Linwe Tinto ist quasi der Vorläufer von Thingol. Und Tindriel Vendelin ist der Vorläufer von Melian. Ne? Der König, ja. Der verloren geht im Wald.
Ja.
Kennen wir, haben wir ausführlich drüber gesprochen, ob das freiwillig war oder nicht. Naja, auf jeden Fall ist es eben so, dass Tinfang Worbel zu einem Zeitpunkt in Tolkiens Vorstellung, der anscheinend irgendwann wieder weggestrichen wurde, ein Kind von den Vorläufern von Thingol und Melian war. Also ein Bruder von Tinuviel, a.k.a. Lúthien später. Und dann Timpinen hieß. Und das erstmal jetzt so als kleine Anmerkung. Das wird uns aber später, in einem späteren Zeitpunkt, ich sag so, in der nächsten Staffel wird uns das nochmal wieder begegnen. Aber merkt euch das vielleicht irgendwo im Hinterkopf, dass es da eine Verbindung gibt zwischen diesem seltsamen Flötenspieler und Lúthien. Und damit kommen wir auch zu den Hausaufgaben. Und ich muss ein bisschen schimpfen. Ich glaube, es liegt doch an uns. Es liegt daran, dass wir bei der letzten Folge nicht gesagt haben, wann wir die nächste Folge aufnehmen, wann die Hausaufgaben fertig sind. Aber es hat ein bisschen nachgelassen mit der schriftlichen Beteiligung im Unterricht. Genau. Also ich hatte ja, glaube ich, gesagt, dass die Person, die am meisten einreicht, bekommt irgendwas. Ich weiß immer noch nicht, was es ist, aber das gilt immer noch.
Also ganz kurz, Anni hatte ja gestern noch irgendwie bei Instagram so ein Reel gemacht, eine Story und nochmal an die Hausaufgaben erinnert und hatte nämlich die Frage gestellt, sind Maria Hausaufgaben schon erledigt? Klar, 20%, mache ich morgen früh im Bus 52%, hoffentlich ist wer zum Abschreiben da 24% und schon seit 3 Wochen abgegeben 4%. Das waren also die 4%, die die schon was eingereicht haben.
Ja. wir versprechen, in dieser Folge wird wieder stehen, bis wann die Hausaufgaben fertig sind. Ich bin natürlich nicht böse, wenn ihr nichts einreicht. Tatsächlich habe ich mich auch immer sehr gefreut in den letzten Folgen, dass so viel eingereicht wurde, weil das mir extrem viel Arbeit wegnimmt. Weil ich nämlich auch diesmal wieder nicht, dass zwei Leute was eingereicht haben, aber ich muss halt für dieses Segment überhaupt nichts vorbereiten und das ist echt angenehm. Also falls ihr, auch wenn es nur eine einzige Sache ist, es steht ja immer nur, die Leute schreiben viel, viel mehr, aber es muss wirklich nur eine Sache sein, die irgendwie anders ist und eine, die gleich ist. Und wenn ihr einfach eine ganz kurze, fünfzeilige E-Mail schreibt und sagt, das ist mir aufgefallen, dann freue ich mich schon sehr von euch zu hören. Genau. Und dann können wir jetzt dazu übergehen, was Martin uns geschickt hat.
Ein wieder mal schönes Kapitel im Buch der verschollenen Geschichten liegt zur Besprechung auf dem Tisch. Dabei sticht meiner Meinung nach in der Rahmenhandlung um Eriol herum sicherlich die Diskussion über die Unterschiede zwischen Elben und Menschen heraus, die Meryl hier führt. Dabei ist die Idee, dass man sein Schicksal zwar verändern kann durch Lebenvertrinken, aber nie wirklich reine Glückseligkeit erfahren kann, da in jedem Schicksal, ob Mensch, ob Elb, immer auch Dunkelheit und Gefahr lauert. Philosophisch schon mal interessant. In der sich anschließenden Erzählung von Meryl ist sicherlich der größte Unterschied zum Silmarillion, dass der Krieg zwischen den Valar und Melkor noch vor dem Erwachen der Elben stattfindet. Dabei wollen die Valar im Buch der verschollenen Geschichten ihre Schöpfung vor dem Wüten Melkors bewahren, im Silmarillion hingegen die frisch entstandene, erwachten Elben vor ihm schützen. Eine Gemeinsamkeit ist sicher, dass die Valar Melkor für 3 Zeitalter in einem Verlies bei Mandos einkerkern. Wieder einmal sind die Schilderungen der Abläufe im Buch der verschollenen Geschichten deutlich weiter ausgeführt und sehr viel detailreicher. So, das war's für dieses Mal in Kürze.
Vielen Dank, Martin, für diese Einreichung. Und genau, die wesentlichen Punkte sind genannt. Einmal im Silmarillion-Kapitel, im Pandor-Silmarillion-Kapitel, ist genau wie Martin ihn beschreibt, die Elben erwachen und daraufhin entscheiden sich die Valar, was gegen Melkor zu tun. Hier sind die Elben noch nicht da und sie entscheiden sich trotzdem etwas gegen Melkor zu tun. Was ja irgendwie schon sehr sehr interessant sind, vor allem weil im Kapitel im Buch der verschollenen Geschichten ja überhaupt nicht eingegangen wird auf die Elder so richtig. Also sie kommen überhaupt nicht vor erstmal im Gedanken der Valar, wenn ich mich richtig erinnere. Also sie sind überhaupt kein Teil ihrer Motivation oder so. Finde ich schon sehr interessant. Also da hat Tolkien vermutlich noch so ein bisschen am Motiv gearbeitet, um den Valar irgendwie etwas mehr Motiv zu geben. Bisschen zirkulär. Okay, Tobias, möchtest du auch das Feedback von Katrin vorlesen?
Das darfst du vorlesen.
Okay, also Katrin hat geschrieben. Dann direkt zum Kapitel. Für mich war der Übergang zur Geschichte um Melkor diesmal etwas lang, aber dafür haben mir natürlich die Gedichte im Kommentar wieder gut gefallen. Gerade Over Old Hills and Far Away hatte irgendwie ein bisschen was vom Song von Auf Bären und Lúthien. Kommentar von mir, also im Anhang, beziehungsweise in den Kommentaren von Christopher, finden sich eben 2 Gedichte. Ihr wisst, wie gern wir Gedichte mögen in diesem Podcast. Ich werde vielleicht gleich noch was zu denen sagen, aber Katrin zitiert jetzt aus einem von diesen Gedichten. It was Tinkran Warble that was dancing there, fluting and tossing his old white hair, till it sparkled like frost in a winter moon. Bei Bear und Lucien dann, Tinuviel was dancing there, to music of a pipe unseen, and light of stars was in her hair and in her raiment glimmering. Ist es vielleicht sogar Tinkran Warble, der dafür Lúthien spielt? Vielleicht weiß man das nicht, aber mich würde die Werksgeschichte dazu interessieren. Wieder Anmerkung von mir, Katrin, wir werden darüber reden, aber in sehr vielen Folgen. Die Antwort ist ein klares Jein. Bei der Geschichte um Melkos Einkerung fand ich sehr cool, vor allem Melko selbst und seine Durchtriebenheit und unterwürfige Frechheit. Das Kapitel wirkt zum Großteil in etwa wie der Teil, der im Silmarillion weggelassen wurde, wo nicht klar ist, genau wie es zu Melkos Gefangennahme kam. Als Unterschied zum Silmarillion fällt vor allem auf, dass die Elben noch nicht erwacht sind, so ist im Buch der verschollenen Geschichte nur die Zerstörung der Arbeit der Valar der Grund für die Einkerkerung. Weitere Unterschiede, die mir aufgefallen sind, sind: Pflanzen wachsen durch Musik, nicht Licht. Einkerkerung reicht nicht Melkor, soll zusätzlich 4 Zeitalter als Togas Diener arbeiten. Melkor muss zu Mandos in den Kerker, nicht zu Manwë. Manwës Spruch ist im Buch der verschollenen Geschichte der Richterspruch über Melkor und nicht über die Noldor wie im Silmarillion. Die Valar erwägen, Melkor zu töten und können das auch, wenn es sich nicht gehört. Im Silmarillion scheint es diese Sterblichkeit nicht mehr zu geben. Gemeinsamkeiten sind diesmal nicht so leicht, aber auch weil ein Großteil vom Silmarillion-Kapitel wohl erst im nächsten Buch der verschollenen Geschichte-Kapitel gekommen wird. Aber mir ist Folgendes eingefallen. Dass sie Melkor überhaupt einsperren und nach Valinor bringen, ist sicher die zentralste Gemeinsamkeit. Die Gesicht der Welt ändert sich in beiden Versionen nachhaltig. Die Valar reiten zum Tor von Utumno und fordern Melkor heraus. Das machen im Silmarillion zwar eher die Noldor, aber diese Motivationshandlung taucht dort ebenfalls häufiger auf. Das war's soweit von mir. Ich freue mich auf die nächste Folge und endlich herauszufinden, was Kor ist. Viele Grüße, Katrin. Habe ich soweit nichts hinzuzufügen. Hast du noch irgendwas, Tobias? Nö,
ich habe heute nichts mehr.
Du bist fertig mit der Welt?
Ja.
Okay, dann kommen wir uns zum nächsten Punkt, dem Hintergrund, dem Werkshintergrund, also dem Detektor, in der wir über Tolkiens Inspirationsquellen sprechen. Und heute möchte ich sprechen über die nordische Mythologie. Wir hatten ja in der letzten Folge über griechische und römische Mythologie gesprochen und jetzt gehen wir quasi in den Norden und sprechen über die nordische Mythologie. Und auch da wieder, wie Tolkien generell beeinflusst hat, aber auch im Besonderen, wie sie die Valar beeinflusst hatten, ob es da vielleicht Ähnlichkeiten gibt zwischen den nordischen Göttern und den Valern. Tobias, was ist so dein Bezug zur nordischen Mythologie?
Die Edda. Und die Edda. Und die Kalevala.
Nicht Thor 3.
Und Loki 4. Ich meine, Marvel hat ja sich gut und gerne an der nordischen Mythologie bedient, aber es gibt ja nicht nur in Anführungszeichen diese schönen Seiten, ich meine ja auch im Regime unter Adolf Hitler wurde ja die nordische Mythologie auch verunstaltet, wieder wahrgenommen und hat ja teilweise bis heute diese Anklänge auch in der Tolkien-Fangemeinde, dass solche Sachen gerne mal irgendwie missinterpretiert werden aus meiner Sicht. Mhm. Und aber wenn man natürlich mich fragt nach Tolkien und die nordische Mythologie, dann ist das Erste, was mir einfällt, natürlich die Edda.
Damit wir lernen, was die Edda ist und was man eigentlich unter nordischer Mythologie versteht und so weiter, haben wir uns wieder einen Experten eingeladen. Herzlich willkommen, Ricardo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast. Möchtest du erstmal sagen, warum du Experte bist für nordische Mythologie?
Das würde mich auch interessieren.
Hallo und danke für die Einladung. Ich bin ein Forscher aus Italien. Ich wohne in Mailand und ich beschäftige mich viel mit altnordischen Texten und insbesondere mythologischen Texten, also mit der altnordischen Mythologie. Und genau, das kann interessant sein, wenn man diese Mythologie mit Tolkiens Welt vergleicht.
Um kurz noch zu sagen, woher wir uns kennen. Also wir haben zusammen in Köln studiert, beziehungsweise Ricardo hat in Köln promoviert und ich habe studiert und wir haben sehr viel Zeit zusammen in einem Raum verbracht und, und zusammengearbeitet. Und was genauer machst du bei deiner Forschung?
Ich bin Sprachwissenschaftler, das heißt, ich beschäftige mich mit der Geschichte von alten Sprachen und viele, insbesondere indogermanische Sprachen, das heißt Sprachen, die miteinander verwandt sind, wie Altnordisch, Altenglisch, Latein, Altgriechisch, Sanskrit. Und ich benutze diese Kompetenz von mir, diese Sprachwissenschaft, um mythologischen Texten aus verschiedenen Überlieferungen miteinander zu vergleichen. Und am Ende kann man zum Beispiel die Namen von Götter vorgeschichtlichen Sprachen rekonstruieren und formelhaften Sachen und so weiter. Also ich benutze sprachwissenschaftliche Methoden, um die Mythologie von alten Kulturen zu erforschen.
Also machst du das Gleiche wie Tolkien?
Mit Tolkien, meinst du?
Tolkien war ja auch, es ist so ein bisschen Frage, die vielleicht aus dem Publikum kommen würde, aber Tolkien war ja auch Sprachwissenschaftler, hat sich auch mit alten Sprachen beschäftigt. Machst du sowas Ähnliches, so vielen Laien, machst du etwas Ähnliches wie Tolkien?
Also natürlich würde ich mich selbst nicht zu Tolkien vergleichen, aber genau, also Tolkien war auch ein Expert von alten Sprachen und er hat sich viel mit alten Sprachen und die Mythologie in alten Sprachen beschäftigt, insbesondere also die Texte und die Sprache, die in Britannien in ersten Hälfte des Mittelalters gesprochen wurde, das Altenglische. Und diese Sprache ist eng verwandt mit der Sprache, die ich eigentlich viel erforsche, der altnordischen Sprache.
Okay, und du hattest mir versprochen, du könntest etwas vorlesen aus der Edda, was die Edda ist, so kommen wir gleich.
Genau, soll ich erst mal vorlesen oder erklären, was die Edda ist?
Tobias, was würdest du sagen, erst vorlesen oder erst erklären?
Ich glaube, erst vielleicht 3-4 Sätze zur Edda, damit man nicht die ganze Zeit denkt, das kenne ich doch schon irgendwoher, weil wer die Edda mal reingelesen hat, wird feststellen, dass da sehr viele Begriffe und Namen sind, wie Thor, die uns ja allgegenwärtig zu sein scheinen. Deshalb vielleicht so 3-4 Sätze kurz zur Edda.
Okay, die nordische Mythologie ist durch zwei Quellen belegt. Die Edda von Snorri. Snorri war ein isländischer Gelehrter, der ein Handbuch verfasst hat. Ein Handbuch der nordischen Mythologie und Dichtersprache. Und das ist die erste Quelle und vielleicht auch eine wichtige Quelle. Aber die andere wichtige Quelle ist eine Sammlung von Gedichten, die oft sehr schwer zu verstehen sind, weil sie in einem sehr archaischen Stil geschrieben sind. Und diese Gedichte werden eddische Lieder oder Lieder-Edda bezeichnet, weil sie das poetische Gegenstück zu die Edda von Snorri sind. Also die Edda von Snorri wird auch die Prosa-Edda genannt. Und das bekannteste Text der Lieder-Edda ist vielleicht die sogenannte Völuspá. Das bedeutet die Weissagung der Särin. Ich kann jetzt gerne ein paar Zeilen vorlesen.
Sehr gern.
Hljóð bidek allar helgar kindir, meirjók minni mógu heimdallar, vildatek hvalfadur, velfyr telja, forn spjál fyra, þá fremstum mann, ek mann jötna, arum borna, þá forðum mik, fedda höfdu, nýjó mannek heima, nýjó ívidi, mjatvid möran, für Mold nädern. Okay. Übersetzung jetzt?
Übersetzung kann vielleicht Tobias vorlesen.
Gehör erbitte ich aller heiligen Geschlechter, höher und mindere Söhne Heimdals. Du willst, dass ich, Walvater, richtig erzähle, älteste Kunde der Wesen, deren ich mich erinnere. Ich erinnere mich die Riesen, die ehedem geboren, die mich einst aufgezogen haben. 9 Welten gedenk ich, 9 Äste des herrlichen Weltbaums unter der Erde.
Ja, man sieht, was du meinst, dass es ein bisschen verwirrend ist.
Ja.
Über welchen Zeitraum sprechen wir denn? Also wann sind diese Texte entstanden ungefähr?
Sie wurden im 12. oder 13. Jahrhundert in Handschriften runtergeschrieben, aber eigentlich sind sie sehr, sehr alt. Also eigentlich viele von diesen Namen, die man in diesen Liedern hört oder liest, und viele von diesen Formeln, die man benutzt, zum Beispiel haben wir früher gehört, die heilige Geschlechter. oder zum Beispiel Hörer und Minderer. Diese ganze formelhaften Redewendungen sind eigentlich sehr alt. Ganz oft haben wir Gegenstücke in vielen anderen Sprachen derselben Familien und in vielen anderen Texten, mythologischen Texten. Und das heißt, es gibt eine direkte Verbindung, also zwischen diesen mittelalterlichen Texten und eigentlich die Vorgeschichte der germanischen Literatur. Und ganz oft gibt es eigentlich ganz gute Ähnlichkeiten, ganz enge Ähnlichkeiten zu Namen und Formen, die man im Altenglischen hat. Also die Sprache, die gleichzeitig in Britannien gesprochen wurde. Zum Beispiel, man kennt sicher das sehr berühmte Beowulf, dieses Gedicht. Ja, genau, dort kann man viele Namen und Formen lesen, die man auch in den altnordischen Liederedda lesen kann. Genau.
Sehr spannend. Welchen Bezug hatte denn Tolkien zur Edda?
Wie gesagt, Tolkien war Rawlinson und Bosworth Professor für Altenglisch in Oxford. Und das heißt, er hat viele altenglische Texte studiert. Viele von seinen Studien waren eigentlich sehr wichtige Studien damals. Und manche sind noch jetzt wichtig. Also Tolkien ist eigentlich nicht nur als Schriftsteller bekannt, sondern auch als Spezialist von der altenglischen Sprache und insbesondere von der altenglischen Literatur. Wie gesagt, Altenglisch ist und Altnordisch sind beide germanische Sprachen. Das heißt, die sind eng mit, so wie Deutsch eigentlich. Und die sind eng miteinander verwandt. Eigentlich, nicht nur sind sie eng miteinander verwandt, aber eigentlich ihre Sprecher standen im Mittelalter in Kontakt, weil zum Beispiel die sogenannten Wikinger nach Britannien gefahren sind und auch umgekehrt viele altenglische, zum Beispiel Priester aus England sind nach Skandinavien gefahren, um Christlichkeit dort zu bringen. Das heißt, es gab viel Kontakt zwischen die Sprecher des Altenglischen und den Sprecher des Altnordischen. Das heißt, für Spezialisten des Altenglischen ist von Nutzen, auch Kenntnissen im Altnordischen zu besitzen. Umgekehrt, für Spezialisten des Altnordischen ist es von Nutzen, auch Kenntnisse im Altenglischen zu besitzen. Zum Beispiel, ich habe mich letzte Woche mit den altenglischen Elfen beschäftigt. Die Elfen sind die Elfen im Altenglischen und man kann nicht die altenglische Elfe erforschen ohne die altnordische Alfar, die Elfen in der altnordischen Mythologie, mit einzubeziehen.
Welchen Stellenwert hatte denn nordische Mythologie zu Tolkiens Zeit? Also es gibt ja sowas wie Wagner-Opern, die ja teilweise darauf basieren. Heute kennt man ja eher Marvel und Thor. Da
und
wie weit verbreitet war genau wie weit verbreitet war denn allgemein die nordische Mythologie zu Tolkiens Zeiten? Kannten viele Leute das?
Als Forschungsfeld war das schon es war schon gut entwickelt. Also das Fachgebiet eigentlich ist sehr alt, weil ich habe früher diese isländische Gelehrte genannt. Also Snorri, seine Edda ist eine unserer wichtigsten mittelalterlichen Quellen für die nordische Mythologie. Aber eigentlich Snorri war ein Christer. Also er war ein Gelehrter, nur aus dem Mittelalter, aber eigentlich er war ein christlicher Gelehrter, der diese Mythologie als gebildeter Nichtgläubiger untersuchte. Aber ja, also nach den Mittelaltern hat sich dieses Fachgebiet entwickelt und eigentlich schon zu Tolkiens Zeit war das ein gut entwickeltes Fachgebiet. Man kann zum Beispiel nennen einen anderen sehr bekannte Figur für die Mythologie, vielleicht, wenn wir wollen, auch für Fantasy-Literatur, also Jakob Grimm. So, Jakob Grimm war ein von den zwei, natürlich Brüder Grimm, der andere hieß Wilhelm. Und Jakob Grimm war eigentlich ein Sprachwissenschaftler. Er hat eigentlich also meine Disziplin und auch die von Maria begründet mit einigen seinen Werken. Aber er hat auch sich für Mythologie interessiert und er hat in 1834 ein sehr wichtiges Werk publiziert. Dieses Werk heißt Deutsche Mythologie, aber mit Deutsch also meinte er nicht, was wir Deutsch nennen, sondern was wir jetzt Germanisch nennen. Germanisch bedeutet alle Sprachen aus der germanischen Familie, so Sprachen, die sehr eng verwandt sind, wie Deutsch, Englisch, skandinavische Sprachen, Niederländisch. Und das meinte Jakob Grimm mit Deutsch, deutsche Mythologie, nicht Deutsch aus Deutschland. Und in diesem Werk, Deutsche Mythologie, hat Jakob Grimm nordische Mythen untersucht und auch verglichen mit mythologischen Texten aus anderen germanischen Sprachen, wie zum Beispiel dem Altenglischen, aber auch Althochdeutschen oder Altsächsischen und so weiter. Also Grimms Werk ist heute natürlich veraltet, aber es war ein grundlegendes Werk und eigentlich Tolkien zum Beispiel kannte dieses Werk ganz gut, so wie viele andere Forscher seiner Zeit.
Um noch einmal zu bleiben bei den bei der Überlieferung der nordischen Mythologie. Du hast mir ja, als wir über die Folge gesprochen haben, gesagt, es gibt mehrere Odins. Und ich weiß auch, dass Odin und Wodan die gleiche Charakter sind, nur einmal in Nordgermanien und einmal in Südgermanien. Also es scheint allgemein so zu sein, dass die Edda nicht so, es ist alles etwas unordentlich da. Also es gibt, soweit ich weiß, gibt es verschiedene Überlieferungsstränge quasi, dass ein Charakter nicht immer die gleichen Eigenschaften hat. Also zum Beispiel ein Gott hat nicht immer die gleichen Eigenschaften, sondern hat verschiedene Eigenschaften manchmal. Könntest du dazu noch was sagen?
Mythologie so und Kultur allgemein funktioniert ein bisschen so wie Sprache, die Sprache. Also wenn man eine Sprache spricht, spricht man eine besondere Dialekt, eine besondere Varietät von einer Sprache. Also zum Beispiel die Sprache, wenn man Deutsch spricht, spricht man Deutsch aus Köln, Deutsch aus Berlin, Deutsch aus München, Deutsch aus Hamburg. Oder wenn man Italienisch spricht, kann man zum Beispiel Italienisch aus Mailand, Italienisch aus Rom, Italienisch aus Palermo sprechen. Also niemand spricht das Italienische. Es gibt verschiedene Varianten des Italienischen. Und dasselbe gilt auch für andere kulturelle Systeme, wie zum Beispiel die Sprachen, also wie zum Beispiel die Mythologie. Es gibt keine, also wir müssen nicht an die nordischen Mythologie denken, so wie man an die Bibel denkt oder das Koran und so weiter. Die sind Texte, die einfach geschrieben wurden und jetzt sind sie
kodifiziert.
Das ist, genau. Damals gab es eigentlich keine Kodifizierung. Also es gab Gedichte, die natürlich verbreitet waren, aber wahrscheinlich jede Stadt, jede Region hatte seine eigene Variante der Religion und der Mythologie. Es gab verschiedene Geschichten über dieselbe Götter zum Beispiel. Oder manchmal dieselbe Geschichte würde von verschiedenen Göttern erzählt. Und das ist eine ganz normale Sache. Und dasselbe gilt für die Mythologie. Also vielleicht ein der größten Probleme, die zum Beispiel Jakob Grimms deutsche Mythologie hatte, war die Idee, die man aber versteht, wenn man denkt, dass deutsche Mythologie von Jakob Grimm in 1834 publiziert wurde. Also damals war Nationalismus sehr stark und eine sehr starke Idee, weil Deutschland noch nicht ein Land war. Und deswegen, Jakob Grimm wollte mit seiner deutschen Mythologie auch eine Mythologie das für Deutschland rekonstruieren. Das ist das Problem. Mythologie, es gibt nicht nur eine einzige altnordische Mythologie, eine einzige nordische Überlieferung von über die Götter und mythologischen Erzählungen und so weiter. Es gab wahrscheinlich viele, so viele wie die die Städte, die Regionen, wo altnordisch gesprochen wurde. Und wir wissen das ganz gut, zum Beispiel beim Altenglischen. Also Altenglisch ist eigentlich nicht nur eine Sprache, sondern zumindest also vier Sprachen, weil es gab sehr unterschiedliche Varianten vom Englischen. Wahrscheinlich gab es auch verschiedene Geschichten, die in jeder Region von Britannien also erzählt wurden. Genau. Zum Beispiel Odin. Wir kennen verschiedene Beschreibungen von Odin und manchmal sieht er wie ein König aus, eigentlich wie ein Kaiser der Welt aus. Manchmal ist er jemand, der wandert. Also es gibt verschiedene mögliche Beschreibungen von Odin und natürlich diese verschiedenen Beschreibungen können auch in eine einzelnen Überlieferungen existiert haben. Aber manchmal müssen wir einfach sagen, ja, es gab verschiedene Überlieferungen, die Überlieferung, die zum Beispiel in Oslo war, die in Kopenhagen, die in Stockholm, die in, in verschiedenen, also nicht in Oslo, Stockholm und Kopenhagen natürlich, aber in verschiedenen Stellen von Skandinavien und von Nordeuropa. Genau. So wie Sprachen funktionieren auch so. Es gibt keine einzige dänische Sprache, einzige norwegische Sprache. Es gibt verschiedene Varianten von diesen Sprachen.
Sehr, sehr spannend. Tobias, hast du auch eine Frage zur nordischen Mythologie, bevor wir richtig zu Tolkien kommen?
Nee, ich möchte zu Tolkien kommen.
Okay. Welche Ähnlichkeiten gibt es denn allgemein zwischen Tolkiens Werken und nordischer Mythologie? Was finden wir aus der nordischen Mythologie in Tolkiens Werken?
Also es gibt wirklich eine Reihe von Ähnlichkeiten. Tolkien-Forscher haben sie schon lange festgestellt und sie diskutieren diese Ähnlichkeiten noch jetzt, heute. Zum Beispiel jemand, der sich mit altnordischen Texten oder auch altenglischen Texten zum ersten Mal beschäftigt, wird ganz schnell ein Wort lesen und das ist Midgard oder Middenjärd. Im Altenglischen, aber im Altnordischen ist das Midgard. Midgard bedeutet Mittelgehege. Das war das Modell für den Namen Middle Earth, Mittelerde, der Name vom Land, um das Menschen, Elfen, Zwergen und Orks in Tolkien ringen. Oder zum Beispiel vielleicht, wenn man denkt an Mirkwood, dieses Wald in Tolkien. Mirkwood kommt aus dem altnordischen Wort Myrkvider, Dunkelwald. Und das ist ein Wort, das in der altnordischen Dichtung und altnordische Mythologie allgemein zur Bezeichnung von Wäldern verwendet wird. Genau, also das nur um ein paar ganz enge Ähnlichkeiten zu nennen. Aber natürlich, es gibt eine sehr wichtige Ähnlichkeit und das ist die Idee, in derselben Welt mehrere eigenständige ethnische Gemeinschaften von fantastischen Wesen hat und dass zum Beispiel diese Wesen Zwergen und Elfen oder Elben heißen. Also das hat diese Idee hat ihren Ursprung in einigen altnordischen Texten, in denen Zwerge und Elfen zum ersten Mal erwähnt wurden. Im Altnordischen sagt man Dwergar für Zwerge und Alvar für Elfen. Es gibt noch mehr Ähnlichkeiten eigentlich, weil die Dwergar, die Zwerge des Altnordischen, sind mit Handwerkskunst verbunden. Und sie sollen manchmal, also nicht immer, aber in manchen Texten sollen sie in Felsen leben. Genau wie Tolkiens Zwerge. Die Alvar, die Elfen in altnordischen Texten, sie werden auch mit Handwerkskunst in Verbindung gebracht. Und einige von ihnen, die sogenannten Ljósálfar, also die Lichtelfen, die scheinen in Snorris Edda, aber eigentlich auch andere Alfar scheinen mit den Göttern zusammenzuleben, ähnlich wie einige Elben in Tolkiens Werken. Also man muss auch sagen, dass auf einer Seite altnordische Texte haben Tolkien inspiriert, doch seine Welt unterscheidet sich auch stark von diesen altnordischen Texten. Zum Beispiel, also im Gegensatz zu Tolkiens Werken, scheinen sich die Kategorien von Elfen und Zwergen in der altnordischen Mythologie manchmal zu überschneiden. Zum Beispiel, wir lesen bei Snorri in der Edda, Prosa-Edda von Snorri, aber eigentlich auch, also in der Prosa-Edda von Snorri lesen wir, dass es gibt die sogenannten Svartalfar, Schwarzelfen. Diese Svartalfar, die sind identisch mit den Dwergar, mit den Zwergen. Also die sind ganz eng mit Handwerkskunst verbunden und die wohnen also in einer Unterwelt. Also die sind, und eigentlich in den Texten sind sie identifiziert mit den Dwergar.
Was ja auch bei Tolkien auch eine Ähnlichkeit gibt. Es gibt ja auch bei Tolkien die Dunkelelben und die Grauelben und die Lichtelben. Genau. Und die Dunkelelben sind auch assoziiert mit den Zwergen im Silmarillion. Also wenn ihr dran denkt an Thingol und sein Volk, das Engelhandel hat mit den Zwergen unter der Erde lebt und so weiter. Also da sehen wir etwas durchscheinen.
Sehr cool. Genau. Aber natürlich bei Tolkien sind diese zwei verschiedene Gemeinschaften ein bisschen getrennt, während in der ältesten altnordischen Texten ist es einfach schwer manchmal zu verstehen, ob Alvar und Dwergar eigentlich so klar getrennt werden. Mhm. Genau. Und eigentlich kann ich auch über Ähnlichkeiten zwischen Tolkiens Werken und der nordischen Mythologie kann natürlich man ein paar Namen nennen, weil viele von Tolkiens Namen stammen direkt aus der nordischen Mythologie. Zum Beispiel 12 von 13 Zwergennamen in der Hobbit. Also alle Zwergennamen in der Hobbit, fast alle, also außer Balin, mit Ausnahme von Balin, die sind eigentlich Zwergennamen, die man in den altnordischen, eigentlich in der altnordischen Mythologie findet. Und natürlich, es gibt einen Namen, der eigentlich ein Zwergenname in der altnordischen Mythologie ist, aber in Tolkien ist das kein Zwergenname, das ist natürlich Gandalf. Gandalf ist eigentlich, findet man eigentlich als Zwergenname in der altnordischen Mythologie. Aber nochmal, hier finden wir eine Überschneidung mit den Elfen, weil Gandalf, also Tolkiens Gandalf, kommt aus altnordisch Gandalfur. Und Gandalfur eigentlich wörtlich Stab Elf bedeutet. Das heißt, es ist ein Zwergenname, aber es bedeutet Stab Elf. Also nochmal, es gibt eine Überschneidung manchmal.
Also Zwergen können auch Elfen sein, nicht bei Tolkien, aber in der nordischen Mythologie.
Genau.
Okay, um dann mal zu den Valar zu kommen. Es gibt tatsächlich einen Artikel über die Valar von Tolkien und nordische Götter, wo eine Person so über Gegenüberstellungen macht. Und ich würde die jetzt mal vortragen. Und wenn du nicht damit einverstanden bist, Ricardo, dann musst du schreien, okay? Also... die Person, sie heißt, ich habe den Vornamen vergessen, aber sie heißt Burns mit Nachnamen. Und den Artikel werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Die sagt einmal, dass Tolkiens Mythologie deutlich aufgeräumter ist als die nordische. Also wir hatten ja eben darüber gesprochen, dass die Mythologie eben viel vielschichtig ist und es verschiedene Stränge gibt, die gleichzeitig überliefert wurden und darum alles so ein bisschen chaotisch ist. Und sie sagt eben, Tolkien ordnet das alles so ganz schön. Genauso wie in der letzten Folge, wo wir über die griechischen und römischen Götter gesprochen haben und dass es keine so 1:1 Zuordnungen gibt. So ist das auch bei den nordischen Göttern. Also einmal haben wir zum Beispiel Yavanna und Vana, die dadurch, dass sie so ein bisschen Fruchtbarkeitsgöttinnen sind, Ähnlichkeiten haben mit der nordischen Göttin Idun. Stimmt das?
Ja, also Idun ist die Göttin, die mit den Äpfeln die Götter essen, um jung zu bleiben, verbunden ist. Und das heißt, warum nicht?
dann hätten wir Nienna, also die Göttin der Trauer, könnte man sagen, und auch der Trauer und der, ich habe das Wort vergessen, aber der, okay, ich komme nicht drauf, Göttin der Trauer. Und die assoziiert sie mit Frigg und Freya. Und zwar jeweils den Momenten, in denen sie quasi als auch als trauernde Göttinnen auftreten. Dann gibt's natürlich Thor, den wir alle kennen, aus der Popkultur.
Soll ich schreien?
Wenn es dir nicht passt, dann musst du was sagen.
Nein, also wie gesagt, Freya und Frigg sind natürlich auch assoziiert mit Trauer, aber nicht nur mit Trauer. Kommt darauf an, also wie genau dieses Trauer gemeint ist. Aber also ich schreie nicht jetzt. Okay.
Okay, also Thor, wir kennen ihn alle. Da sagt die Frau Burns, dass der quasi in mehreren Valern auftaucht. Also eine ganz offensichtliche Assoziation wäre ja mit Aule, also dem Gott der Schmiedekunst. Also sie haben beide einen Hammer, aber sie sagt eben, Thor ist kein Handwerker. Und das ist der, ja, bitte.
Nein, Thor hat einen Hammer, aber er ist nicht ein Schmied. Der Schmied in den nordischen Mythologie sind entweder die Zwergen, also die Dwerger, oder manchmal die Alfar, aber eigentlich, es gibt ein berühmter Schmied aus der nordischen Mythologie, der heißt Völundur. Im Englischen ist das Wayland.
Woland auf Deutsch?
Genau. Wie ist es auf Deutsch?
Woland heißt er.
Genau. Genau. Und das wäre die mythologische Figur, die man mit Handwerk assoziieren würde. Aber Thor würde ich sagen, nein.
Genau, das ist quasi eine falsche Assoziation, die irgendwie so einmal als erstes in den Kopf kommt, aber die sich eben irgendwie nicht als richtig herausstellt. Dafür sagt die Frau Burns, dass Thor eher sich in Orome und Tulkas findet, also in den beiden Valern, die quasi entweder auf die Jagd gehen oder gerne in den Kampf ziehen. Leute verprügeln wollen.
Ja,
das ist okay.
So, Thor ist wirklich, Thor ist wirklich ein der Kriegergott. Also nicht Krieger, nicht wirklich Krieger, aber wie sagt man so, er hat Anger Management
Problem mit dem Wutbewältigung.
Er würde einfach gerne immer Jötnar, das heißt Riesen, einfach töten. Also das ist sein Hobby. Er ist der stärkste Gott. Das sagt man über Orome, glaube ich, oder?
Ja, oder Tulkas eher ist der. Ich sage es. Ich weiß nicht, ob man den wirklich ranken kann in dem Sinne.
Genau, er ist der stärkste Gott auch. Also das klingt gut eigentlich, ja.
Okay, und dann gibt es natürlich Odin, also den Vater der Götter oder den höchsten Gott. Der ist natürlich irgendwie sehr offensichtlich assoziiert mit Manwë. Und die Eigenschaften, die Frau Burns aufzählt, sind nicht nur einmal, dass er der oberste Gott ist, sondern auch, dass beide mit Vögeln assoziiert sind, beide blaue Kleidung tragen und beide auf hochgelegenen Thronen sitzen. Aber im Gegensatz zu Odin ist Manwë einmal deutlich eingeschränkt in seiner Macht, denn wir wissen ja, er ist eigentlich nicht der höchste Gott. Der höchste Gott ist Ilúvatar und Manwë ist quasi nur sein Stellvertreter auf der Welt. Und das unterscheidet ihn sehr stark von Odin. Er ist vor allem nicht gewalttätig. Also darüber beschweren wir uns hier im Podcast ja öfter mal, dass Manwë nichts tut, außer irgendwie immer zu sagen, ja, es wird alles gut werden und beruhigt euch doch mal, Kinder. Aber Odin ist da deutlich durchsetzungsfähiger, könnte man sagen, und vor allem auch kampfeslustiger.
Das klingt auch wie eine gute Vergleich. Genau, also Odin ist natürlich, also man muss nochmal ganz deutlich sagen, dass eine mögliche Idee von Odin, die nicht sicher überall verbreitet war. Zum Beispiel, es gibt einen Texten im Altnordisch, der mythologische Texten, wo nicht Odin dieses höhe Thron hat, sondern andere Götter. Also das heißt, das ist eine mögliche Idee von Odin als der höchste Gott und so weiter. Aber und das ist natürlich belegt in den altnordischen Texten und Tolkien, ich glaube auch, dass Tolkien davon inspiriert wurde. Wir müssen aber nicht verwirrt sein zwischen was Tolkien dachte über nordische Mythologie und was nordische Mythologie eigentlich ist.
Ja.
Tolkien war ein Gelehrter vor vielen Jahren und damals waren viele Ideen verbreitet, die jetzt ein bisschen veraltet sind. Oder einfach, er hatte seine eigene Meinung und andere Gelehrte hatten damals andere Meinungen und so weiter. Also das heißt, ich glaube schon, dass dieses Vergleich funktioniert, aber also wir müssen immer unterscheiden zwischen die altnordische Mythologie nach Tolkien und was eigentlich altnordische Mythologie war.
Und natürlich hat Tolkien auch keine 1:1 Entsprechungen gemacht, eigentlich nie. Also er hat sich eben immer aus allen Sachen, die er kannte, Sachen rausgepickt, die er gut fand und hat die dann zusammengestellt zu einem neuen Charakter. Also wie gesagt, in der letzten Folge haben wir gesprochen über griechische und römische Götter und also zum Beispiel ist es ja auch so, dass Ulmo, also der Wasser, der Wale des Wassers eben sehr ähnlich ist wie Poseidon zum Beispiel, aber es gibt in der nordischen Mythologie nicht so richtig einen Wassergott, den man da gegenüberstellen könnte.
Na, genau, also es gibt einen Wassergott, könnte man sagen, also er heißt Eir, er ist aber kein Gott, weil Gott, er wird nicht als Gott genannt, sondern als Riese. Jotun, das ist eigentlich ein Wort für Riese. Also es wird übersetzt als Riese. Ursprünglich bedeutet das was anderes. Aber was ich meine ist, dass Eir, das bedeutet eigentlich Meer.
Mhm.
Nordischen, das heißt, Meer ist sein Name, es ist ganz klar ein Meergott. Er wird aber nie als Gott bezeichnet.
Genau, und so muss man eben immer schauen, wo könnte Tolkien seine Inspiration herbekommen haben. Und wie du schon gesagt hast, es gibt schon sehr viele Leute, die da sich sehr viele Gedanken zugemacht haben, die auch lange Bücher darüber geschrieben haben, die ihr lesen könnt, falls es euch interessiert. Ich würde jetzt gerne zuletzt noch zu der Stelle kommen, die ich dir schon geschickt habe.
Ja.
Bei der wir eben gesagt haben, als wir das Kapitel besprochen haben, dass wir da gleich drüber sprechen werden. Und zwar geht es um die Stelle, in der beschrieben wird, welche, wie die Valar sich zur Schlacht gegen Melkor rüsten. Ich lese jetzt mal vor, ein bisschen zusammen geschnitten, die Stelle auf Deutsch. Als nun aber die großen Götter und ihr Gefolge sich gewappnet hatten, bestieg Manwë seinen blauen Streitwagen, der von den drei weißesten Pferden gezogen wurden, die in Oromes Revier herumstreiften, und in seiner Hand trug er einen großen weißen Bogen, mit dem sich ein Pfeil wie ein Windstoß über die breitesten Meere schnellen ließ. Orome aber ritt allein auf einem kastanienbraunen Pferd und trug einen Speer. Tulkas schritt kraftstrotzend neben seinem Steigbügel, trug einen Umhang aus Fell, einen eisernen Gürtel und außer einem eisernen Federhandschuh an der rechten Hand keine Waffe. Da fuhren die Fanturi auf ihrem schwarzen Wagen, auf Manders Seite von einem schwarzen und von Lorins Seite von einem grauscheckigen Pferd gezogen. Aule aber, der allzu lange in seiner Schmiede gesäumt hatte, kam zuletzt und er war nicht bewaffnet, sondern ergriff seinen langstädigen Hammer, als er die Schmiede verließ, und vier seiner Schmiedegesellen schleppten die klafterlange Kette hinter sich her. An den Gestaden erwartete sie Falmar Osse und mit einem riesigen Floß setzte er sie über, auf dem er selbst in schimmernder Rüstung saß. Doch ihnen weit voraus in den tiefen See strömte Ulmo Vailimo in seinem Meereswagen dahin und blies zornig in seinen Muschelhorn. Und ich hatte diese Stelle rausgesucht, weil ich dachte, da könnte man ganz gut schauen, wie werden die Valar dargestellt im Vergleich zu den nordischen Göttern. Und da hast du direkt gesagt, mir fällt da eine Stelle ein, die ganz ähnlich ist.
Ich weiß nicht, ob es so ähnlich ist, aber ich habe in meinem Kopf sicher, also ich habe gleich an diese Stelle gedacht, wo die ganze Götter zu der Beerdigung von einem Gott fahren. Und das ist eine Besonderheit der altnordischen Mythologie. Also die Götter können sterben. Das passiert normalerweise nicht in vielen Mythologien. Aber
bei Tolkien auch nicht.
Genau. Und das heißt, es gibt diese Stelle, wo die ganze Götter nach der Beerdigung von Baldur fahren. Und es hat mich an diese Stelle erinnert.
Okay, soll ich auch die Stelle mal vorlesen?
Ja, warum nicht, ja.
Sie ist aus der Gylfaginning. Ist das richtig ausgesprochen?
Gylfaginning.
Gylfaginning, Gesang 49. Zu dieser Feuerbestattung kam Volk aus vielen Geschlechtern. Zuerst ist von Odin zu erzählen, dass mit ihm Frigg kam und Walküren wie seine Raben. Freya kam in seinem Wagen mit dem Eber, der Gullinbursti oder Slithurtani heißt. Heimdall ritt auf dem Pferd namens Gulltop und Freya fuhr mit ihren Katzen gespannt. Dorthin kamen auch viele Reif- und Bergriesen. Odin legte auf den Scheiterhaufen den Goldring, der Draupnir heißt. Der besaß die Eigenschaft, dass jede neunte Nacht 8 gleich schwere Goldringe von ihm tropften. Bald das Pferd wurde mit seinem gesamten Zaumzeug auf den Holzstapel geführt. Ich sehe auf jeden Fall, warum du daran gedacht hast.
Also man hat zum Beispiel, Freyr kam in seinem Wagen mit seinem Eber, also genau.
Also dass man einfach quasi alle Leute vorstellt, die wichtig sind und dann sagt, der macht das, der macht das und der hat diese und diese Sachen dabei. Und das finden wir in der Tolkien-Stelle auf jeden Fall auch. Wie ist das denn mit den verschiedenen Waffen? Also zum Beispiel Manwë mit seinem blauen Streitwagen und Oromo auf seinem kastanienbraunen Pferd. Sind die nordischen Götter auch assoziiert mit bestimmten Waffen, jetzt mal abgesehen von Thor?
Ja, sicher. Also eigentlich würde ich jetzt sagen, dass wenn man dieses Passage liest und Aule was not armed, but also Aule hatte keine Waffen und er nahm seinen Hammer. Jetzt kann ich eigentlich verstehen, warum Ernst Aule zu Thor verglichen hat. Also das heißt, ich kann das jetzt verstehen. Also wenn Aule seinen Hammer wie ein Waffen benutzt und nicht nur wie ein Instrument, dann ja, würde das Vergleich funktionieren. Diese Idee, dass die Götter seine eigene besondere, spezielle Waffen haben, findet man auch in der nordischen Mythologie. Zum Beispiel Odin hat sein spezielles Waffen, das ist ein Speer, das immer trifft.
Das Ziel trifft, ja. Ja,
immer das Ziel trifft, genau. Gungnir, Thor hat natürlich seinen Hammer, aber es gibt verschiedene Waffen natürlich. Und auch, ich würde auch sagen, dass diese ganze Idee, also diese Szene von allen Göttern, die gegen seine Feinde gehen, also das findet auch in der altnordischen Mythologie. Die Mythologie hat eigentlich eine besondere Schlacht am Ende der Zeit, das heißt Ragnarok. Und dieses Ragnarok, das bedeutet Licht der Götter, also
Dämmerung, die Götterdämmerung.
Die Götterdämmerung. Und genau, bei dieser Schlacht werden die Götter und ihre Feinde treffen. Und eigentlich in der altnordischen Mythologie, das ist die Ende der Welt. Das heißt, am Ende die Götter, alle Götter sterben, fast alle. Eigentlich alle sterben. Natürlich passiert das bei Tolkien nicht, weil die gewinnen diese Schlacht. Aber die Szene erinnert mich auch an Ragnarok.
Ja, genau. Also haben wir einmal am Ende vom Silmarillion die Schlacht, wo gegen Melkor gekämpft wird und wo dann auch erwähnt wird, wie die Leute sich aufstellen und in die Schlacht ziehen und so weiter.
Genau.
Super. Dann hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was du unbedingt noch sagen möchtest?
Noah, vielen Dank für die Einladung. Also hat mich sehr gefreut und es war schön bei euch dabei zu sein.
Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast und dein Riesenwissen mit uns geteilt hast.
Ich danke dir für deine Unterstützung und dein Wissen vor allem.
Ja, danke euch für die Einladung.
Und jetzt sind wir alle etwas schlauer.
Zu nett.
Dann
vielen Dank.
Nachdem wir jetzt also gesprochen haben über die nordischen Götter, möchte ich jetzt noch einmal zurückkommen zu dem, was ich seit Anfang ankündige, dass nämlich, wenn wir noch Zeit haben, wir noch ganz kurz über Ting Fong Warble sprechen wollen, denn er merkt, ich habe schon gesagt, ich bin ein sehr großer Ting Fong Warble-Fan, nicht nur wegen dem extrem coolen Namen. Und wir hatten auch schon erwähnt, dass er diese mystische Charakter ist, der irgendwie Leute durch sein Flötenspiel bezirzt und vielleicht auch ein wenig verzaubert und so weiter. Und dann hatten wir das Venn-Diagramm mit Frankfurter Drogendealer und Rattenfänger von Hameln und habe ich gesagt, es gibt noch einen dritten Kreis. Und den habe ich gefunden, als ich die Gedichte nachgeschaut habe, die in Christophers Kommentar vorkommen, in der wunderschönen neuen Ausgabe von Tolkiens Gedichten. Ich habe nicht so viel zu den Gedichten zu sagen. Also Christopher erklärt auch im Kommentar, wo die, wie die entstanden sind und so weiter. Lest euch die gerne durch. Ich finde die deutschen Übersetzungen nicht so, finde ich nicht wirklich gelungen, aber naja, die haben ihr Bestes getan. Aber was ich sehr spannend fand, ist, dass im ersten von den beiden, das einfach nur Ting Fong Warble heißt, dass Hammett und Skull, die dieses Gedichtband herausgegeben haben, da erwähnen den Wind in den Weiden, was eins meiner Lieblingsbücher ist. Viele von euch bestimmt kennen. Kennst du Der Wind in den Weiden, Tobias?
Nein.
Es ist ein sehr bekanntes Kinderbuch aus England von 1908, wenn ich mich nicht ganz irre. Einige kennen vielleicht die Illustrationen. Das ist wohl von der gleichen Illustration gemacht, die auch Winnie der Pooh illustriert hat. Das Buch von Kenneth Graham. Falls ihr euch das nicht kennt und ihr Lust habt auf Geschichten, die so ein bisschen den Vibe haben vom Buch der verschollenen Geschichten, aber ohne Götter und ohne Melkor, dann lest mal Der Wind in den Weiden. Es ist extrem süß. Es geht um Tiere, die im Wald leben und Abenteuer erleben. Und es ist, ist extrem faszinierend. Und in diesem Buch gibt es vermutlich mein Lieblingskapitel. Das heißt auf Deutsch, muss ich hier gerade blättern durch meine sehr schöne, große, illustrierte Ausgabe, Der Pfeifer von dem Tor zur Dämmerung oder Warum sich alles stets zum Guten wendet. Und in diesem Kapitel treffen die beiden Protagonisten auf den Gott Pan, auf den griechischen Gott Pan. Das sind wir wieder bei der griechischen Mythologie. Und ich lese mal die Stelle vor und dann merkt ihr vielleicht schon, warum die etwas mit Ting Fong Warble zu tun hatten, warum Hammett und Skull und ich an diese Stelle gedacht haben, alle drei. Noch zur kurzen Einordnung, der Maulwurf und die Ratte sind die beiden Hauptprotagonisten. Der Maulwurf sah ihn. Er war es, der Helfer und Freund. Gebogene Hörner, die im Licht des jungen Morgens schimmerten. Eine krumme Nase zwischen freundlichen Augen. Bärtige Lippen zu einem freundlichen Lächeln verzogen. Muskeln, die sich auf Arm und Oberarm kräuselten. Zottige Glieder und empfindsame Hände, die eine Schamai hielten. Es war Gott Pan persönlich und zwischen seinen Hufen lag ein kleiner schlafender Fischotter. Der Maulwurf sah es und er lebte noch. Aber solange man lebt, wundert man sich. Ratte, flüsterte er und schüttelte sich. Hast du Angst? Angst, murmelte die Ratte liebevoll. Angst? Vor ihm? Niemals. Jedenfalls, wenn ich es bedenke, nur ein bisschen. Die beiden Tiere knieten sich nieder, beugten die Köpfe und beteten. Unerwartet majestätisch ging die Sonne auf. Ihre ersten Strahlen schossen durch das nasse Gras, trafen die Tiere ins Auge und blendeten sie. Als sie wieder sehen konnten, war die Vision verschwunden. Die Luft fühlte sich mit den Hymnen der Vögel, die den Morgen begrüßten. Welche Gemeinsamkeiten haben wir hier? Wir haben eine mystische Figur, die Musik spielt und dadurch Person verzaubert. Im Buch der verschollenen Geschichte ist es Eriol. Im Wind in den Weiden ist es der kleine Fischotter, der da kurz erwähnt wird, der anscheinend aus seinem Haus ausgebüxt ist von seinen Eltern, um diesem Gott zu folgen und ihm zuzuhören. Und dann natürlich auch Maulwurf und Ratte, die andächtig lauschen. Dann auch diese Stimmung, es ist irgendwie vorm Morgenaufgang, die Vögel singen noch nicht. Also die ganze Stimmung ist irgendwie ähnlich. Also es könnte sein, dass Tolkien sich von dieser Szene oder zumindest von ähnlichen Szenen inspirieren hat lassen. Und es gibt auch eine Zeichnung aus der Zeit oder ein Gemälde, was Tolkien eventuell auch inspiriert haben könnte dazu. Den Link werden wir euch auch in die Shownotes packen. Also diese Figur einfach von dieser vom Musikanten, der Menschen verzaubert, ist war einfach sehr populär zu der Zeit. Da können wir wieder zurück zur zweiten Folge dieser Staffel, wo wir darüber geredet haben, wie Tolkien quasi eingebettet ist in auch seine Zeit und den Feenglauben seiner Zeit. Da spielt das natürlich auch rein. Also dieses ganze Mystische, was zu der Zeit sehr populär war, finden wir da auch wieder. Und damit bin ich fertig.
Sehr cool. Sehr informativ, sehr ausschweifig an den richtigen Stellen. Und auch hier sieht man einfach mal wieder, dass in so einem Text manchmal viel mehr drin steckt, als man auf dem ersten Blick sieht.
Auf jeden Fall. Vor allem, was so Einflüsse angeht.
Gut, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und deshalb würde ich auch sagen, bevor wir zum Thema der Folge kommen, lass uns, wie gerade eben besprochen, erstmal auf die Hausaufgaben kommen, bis wann die denn zu erledigen sind.
Ja, wann hast du denn Zeit?
Ich bin relativ flexibel. Wie wär's mit Aschermittwoch? Das wäre der 5. März.
Da bin ich leider auf einer Konferenz.
Ach so.
Aber die Woche danach ginge, voraussichtlich.
Ja, dann nehmen wir doch den 12.
Um wie viel Uhr?
19 Uhr, 18 Uhr.
18 ist mir lieber, glaube ich.
Gut.
Okay. Ihr erkennt das Spiel. Nächstes Kapitel im Buch der verschollenen Geschichte, dazugehöriges Kapitel im Silmarillion, welches genau das ist, werde ich noch einmal in den Shownotes erwähnen. Und dann bitte, wenn ihr Zeit habt, schickt mir eine Ähnlichkeit und einen Unterschied über unsere Website, die ist auch in den Shownotes verlinkt.
Haha, nee, das geht nicht mehr. Da haben wir die neue Webseite. Da kann man nur Kommentare auf der Webseite stellen. Das heißt, schickt bitte einfach direkt eine E-Mail.
Okay, dann muss die E-Mail in die Shownotes.
Ja, das kriegen wir hin. feedback@silmaria.de. Dann, gut, liebe Maria, auch wenn das jetzt vom Anfang her bis jetzt schon sehr, sehr lange her ist, wie war denn dein Tee?
Ich fand ihn nicht so gut, aber ich glaube, es liegt eher an mir als am Tee. Ich mag einfach nicht so, er war sehr Früchte-Tee-lastig, würde ich sagen. Er hat durch die Hibiskusblüten sehr stark nach Früchtetee geschmeckt und das mag ich eher nicht so. Ich bin eher so der Kräutertee-Mensch.
Ja, und das klang ja eigentlich eher nach einem Tee, also einmal durch den Kräutergarten durch. gepflückt.
Ja, aber die Hibiskusblüten haben es echt rausgerissen.
Okay, also ich fand meinen ziemlich lasch. Also ich hatte mir da irgendwie mehr Geschmack von erhofft. Ich habe sogar den Teebeutel bis zum Schluss drin gelassen, in der Hoffnung, dass da vielleicht noch irgendwas rauskommt. Aber das war im Prinzip so, ich will jetzt nicht ketzerisch sein, aber so warmes Wasser mit einem Schuss Zitrone.
Gut, das will man eher nicht.
Gut, wenn du nichts mehr hast, ich habe auch nichts mehr, deshalb verabschiede ich mich und wie immer gehören die letzten Worte dir, Maria.
Lest mehr Tolkien.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.